Der Fenster.com EM Doppelpass. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Hilton Airport hier in München. Das Team von Nationaltrainer Julian Nagelsmann feiert den höchsten Auftaktsieg ever bei einer Europameisterschaft. 5:1 gegen Schottland. Das Land ist im Freudentaumel. Sommermärchen 2.0. Es hat begonnen. Dank, so Julian Nagelsmann, der Sportgemeinschaft DFB.
Die Gemeinschaft soll die Massen emotionalisieren. Ich glaube auch, die Gemeinschaft hat heute das Spiel gewonnen. Und die Gemeinschaft hat heute dafür gesorgt, dass Fußball-Deutschland vielleicht noch ein Stück mehr an uns glaubt, als es vor dem Spiel der Fall war.
Der Euphorie-Startknopf ist also gedrückt für eine gelungene Heimeuropameisterschaft. Die Frage ist, wie gut ist dieses Team wirklich und was ist tatsächlich drin? Außerdem bei uns in der Sendung im Doppelpass Dortmund. Bye-bye BVB, bye-bye Edin Terzic. Der alte Trainer geht oder muss gehen. Er hat sich mit folgenden Worten verabschiedet.
Ich verspüre einfach eine große Ehre in mir, diesen großartigen Verein sowohl zum Pokalsieg als auch jetzt ins Champions-League-Finale geführt zu haben. Ich habe das dann alles sacken lassen und auf mich wirken lassen und nochmal sehr lange nachgedacht und hatte dann trotzdem in mir immer das Gefühl, dass ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass auch ein neuer Mann an der Seitenlinie das Ganze begleitet und führt.
Sieht so aus, als wäre es seine Entscheidung gewesen, aber wie selbstbestimmt oder wie fremdbestimmt war dieser Abgang wirklich, besprechen wir. Reden auch über Nuri Sahin, seinen Nachfolger, und schalten nach Dortmund, schalten ebenso zum DFB-Team nach Herzogenaurach, haben da auch die Live-Pressekonferenz ab 13 Uhr bei uns im Programm, besprechen das mit der Runde und mit unserem Stargast, der einerseits ein Riesenfußballfan ist, andererseits im Tennis alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab, und das mit seiner mentalen Stärke. Ich begrüße ganz herzlich Stargast Boris Becker. Guten Morgen. Begleitet von Hajo von Hahnen und Band.
Okay. Hallo. Hallo. Okay.
Wir haben keine Zeit.
Ja, bitte. Also,
Boris, schön, dass du da bist, dass ich dich hier begrüßen darf, ja, dass ich dich duzen darf. Ja. Du warst am Freitag im Stadion. Wir wissen alle, du bist ein riesiger FC Bayern-Fan. Wie hoch schlägt dein Herz für den DFB und das neu geschaffene Team von Julian Nagelsmann?
Also Freitagabend war ein magischer Moment. Das hat mich wirklich an 2006 erinnert, Sommermärchen, wo also die Menschen, der Funke ist übergesprungen. Mhm. Und so zwischen 8 und 9, also eine Stunde vor Anpfiff, war wirklich ist wunderbar. Und als dann Heidi Beckenbauer auf dem Platz ist und ihrem geliebten Franz noch mal in die Luft, also das war Gänsehaut pur.
Also Sommermärchen 2.0.
Ja.
Mit einem hoffentlich besseren Ausgang. Deutschland wurde damals ja Dritter. Ja. Jetzt wollen alle, dass mehr drin ist. Der letzte EM-Titel war 1996. Inwiefern hat dich diese Mannschaft und die Leistung an damals erinnert?
Da ist, glaube ich, noch ein bisschen früh, das mit 96 zu vergleichen. Da war ich übrigens,
also das wollte ich gerade sagen, du warst Teammitglied.
Ich war im Mannschaftsbus im Halbfinale und im Finale und dann in der Umkleidekabine unmittelbar vor dem Spiel. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und seitdem bin ich mit Bertie Vogts und Jürgen Klinsmann eben sehr eng befreundet. Ja, ich hoffe, da schwappt was über, aber die ersten zwei Tage waren hervorragend hier. Ja.
Wir erwarten dann, dass spätestens im Viertelfinale die Anfrage kommt, ob Boris Becker dann in den Mannschaftsbus mitsteigen darf, als gutes Omen für damals. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir freuen uns, mit dir sprechen zu können über den DFB und deine Erfahrungen, vor allem auch für deine mentale Stärke, wie man durch Täler geht im Sport. Wir sprechen das mit unserer Runde bzw. Gruppe. Die Fans singen seinen Song, neu aufgelebt und noch immer völlig losgelöst. Guten Morgen, Peter Schilling. Gestern für Magenta das Parallelspiel der deutschen Gruppe kommentiert. Ungarn gegen die Schweiz. Guten Morgen, Christian Straßburger.
Guten Morgen. Servus.
Langjähriger Sport1-Experte, Trainerlegende und einer, der gesagt hat, die Mannschaft hat das Zeug, Europameister zu werden. Peter Neururer. Und er ist immer da. Und ohne ihn wäre der Doppelpass nicht so gut, wie er tatsächlich ist. Guten Morgen, Stefan Effenberg.
Guten Morgen.
Und an meiner Seite, an unserer Seite, deswegen der Querpass zu dir mit der Frage der Woche. Wunderschönen guten Morgen, Katharina Kleinfeld.
Einen wunderschönen guten Morgen.
ich finde, man hört es hier im Studio auch schon so ein bisschen. Ne? Die Euphorie ist noch mal ein bisschen lauter, habe ich, beziehungsweise die Rufe noch mal ein bisschen lauter als sonst, habe ich das Gefühl. Darum dreht sich natürlich auch die Frage der Woche um die Euphorie in Deutschland, um die Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Und wir sehen hier noch mal die Bilder nach dem höchsten Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der EM, beziehungsweise bei überhaupt einer Europameisterschaft. Public Viewing, das erinnert alles, wir haben es auch gerade schon gehört, an 2006. Nur was ich noch vermisse bislang, das sind diese Fahnen an den Autos. Ne? Also vielleicht haben Sie ja schon bei dem einen oder anderen Auto draußen was gesehen. Oder es kommt noch, mal gucken. Wir haben aber auch jemanden bei der deutschen Nationalmannschaft selbst, der da eher auf die Euphoriebremse tritt. Wir hören mal rein.
Die Widerstände werden weiter kommen. Also deswegen, die kommen von alleine. Deswegen genießen wir es heute, aber trotzdem wissen wir natürlich, dass das war ein Spiel auf dem Weg zu viel, viel mehr, was wir natürlich erreichen wollen. Aber am Ende stehen wir in vier, fünf Tagen wieder da und dann schauen wir mal.
Also Thomas Müller, der sagt gemacht, nicht ganz so schnell. Und in eine ähnliche Richtung geht da auch unser neuer EM-Kolumnist Holger Badstuber. Der schreibt nämlich bei uns auf sport1.de, ich lasse mich noch nicht mitreißen. Vielleicht kommt das ja noch. Können Sie sich gerne mal durchklicken, da finden Sie auch die Frage der Woche. Und genau die wollen wir nämlich mit Ihnen diskutieren. Wie gut ist Deutschland wirklich? Sie haben zur Auswahl A, jetzt ist der Titel drin oder B, Euphorie kommt vielleicht zu früh. Oder gerne durchrufen, Sie kennen das, unter der 01379 011 011 am Dopafon.
Und ob Euphorie oder Bremse besser ist, besprechen wir in unserer Runde. Schauen auf den Freitagabend, denn die Euphorie ging früh und ganz gut los.
Freitagabend, 21 Uhr 12. Der eigentliche Startschuss zur Heim-Europameisterschaft. Aus Vorfreude wird Ekstase. Ob im kleineren Kneipenkreis oder in den großen Public Viewing Areas. Der Führungstreffer im Eröffnungsspiel euphorisiert ganz Fußball-Deutschland. Offenbar ist es Julian Nagelsmann und seinem Trainerteam gelungen, eine Punktlandung hinzulegen, eine Mannschaft zu erschaffen, in der die Knipser knipsen, in der die Zauberer wirklich zaubern. Die Strategen strategisch handeln, die Arbeiter arbeiten und den Torhüter höchstens der eigene Abwehrchef in Verlegenheit bringen kann. Eine rundum gelungene Mischung, die der Mission Titelgewinn erste Konturen verleiht und Lust aufs nächste Spiel macht. Der Bilderbuchstart der deutschen Nationalmannschaft steigert natürlich jetzt die allgemeine Erwartungshaltung. Und das geht so weit, dass sich viele schon fragen, wer denn soll bitte dieses Team stoppen?
Oder wer kann's überhaupt, Effe? Wer kann dieses Team überhaupt stoppen?
Boah, ich glaube, da sind schon noch einige Mannschaften, die eine extrem hohe Qualität haben, vielleicht eine höhere Qualität auch als die deutsche Nationalmannschaft. Aber ich glaube, dieser Start war wichtig, dass du direkt diese Euphorie auch entfacht hast. Und das musst du jetzt weiter liefern, ja, Spiel für Spiel. Jetzt gegen Ungarn, dann gegen die Schweiz und dann kommen die K.O.-Spiele. Und dann ist es eh immer so ein schmaler Grat, wenn es in dieser einmal 90 oder 120 Minuten geht. Ich bin guter Dinge, es war ein toller Start gegen einen schwachen Gegner, das muss man auch dazu sagen. Das wissen auch die Jungs, das hat Thomas Müller schon angesprochen. Toni Groß hat es auch gesagt. Also da kommen noch Mannschaften, die eine höhere Qualität haben. Aber der Start war toll und wir können uns, glaube ich, auf eine gute EM der deutschen Nationalmannschaft freuen.
Peter, diese Euphorie, diese spürbare Euphorie, wie nimmst du sie wahr und wie gut ist sie denn für ein erfolgreiches Turnier? Wie wichtig?
Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich habe mit dem DFB ja gesprochen. Ich war beim Campus in Frankfurt. Und da wurde mir mitgeteilt, ich bin natürlich nicht so drin wie jetzt viele hier, dass es eine Kluft gab zwischen Fans, Mannschaft und Verband. Und ich durfte meinen kleinen Teil mit dem Song Major Tom und dem, was ich dazu liefere, beitragen. Und so wurde es mir vermittelt, dass diese Kluft wohl ein bisschen schmaler geworden ist, das Vakuum ein bisschen aufgefüllt wurde. Und deshalb freut es mich sehr, Teil dieser Europameisterschaft sein zu dürfen.
Ja, diese Kluft, dieses Vakuum. Und wie Julian Nagelsmann den DFB zumindest sportlich da neu aufgestellt hat, gleich noch Thema bei uns. Peter, als Trainer geht man in so ein Turnier oder auch in eine neue Saison mit einer ganz bestimmten Vorgabe, mit einem ganz bestimmten Plan. Wie glaubst du, wie nah dran ist dieser Plan aufgegangen von Julian Nagelsmann? Wie nah an 100%?
In Bezug auf das erste Spiel ist im Prinzip alles aufgegangen. Aber die Europameisterschaft beginnt mit dem ersten Spiel, aber wo sie endet, ist eine Sache der Qualität und eine Sache, wie die Antwort unserer Nationalmannschaft aussieht auf die Fragen, die gestellt wurden, berechtigterweise. Die Vorbereitung, wir haben ja keine Qualifikationsspiele gehabt, die Vorbereitung auf diese EM war rein ergebnistechnisch und spielerisch mit Sicherheit nicht gut, also aus große Fragen aufgeworfen wurden. Die Tatsache, dass der ein oder andere sehr irritiert war über die Nominierung einiger Spieler, vollkommen normal, die Antwort wird jetzt gegeben. Der Start, wie Effe gerade sagte, der war überragend gut, gar keine Frage, gegen einen ganz, ganz schlechten Gegner. Das darf man nicht vergessen, das wird auch richtig eingestuft von unseren Nationalspielern, von unserer Nationalmannschaft. Die Erwartungshaltung wird natürlich plötzlich riesengroß. Mhm. Ob man die erwarten kann oder erfüllen kann, ist die große Frage. Die stellt sich jetzt bei den nächsten Gegnern, die allesamt wesentlich schwieriger und schwerer zu bespielen sind als der Gegner, den wir jetzt hatten. Denn die Schotten waren wirklich, ja, nicht unbedingt eine Mannschaft, die uns gefordert hat.
Wann willst du wieder nach Schottland reisen? Das würde ich erstmal nicht tun.
Ja. Nein, zum Golfen ab und zu.
Okay. Okay. Wir sprechen gleich über das Passen. Wir sprechen natürlich auch über die Gegner, die anstehen. Ungarn und die Schweiz. Christian Strassburger hat die Herren kommentiert, aber gleich Thema. Wie hast du die deutsche Mannschaft wahrgenommen, spielerisch? Was waren die Gründe für dich für diesen hohen Sieg?
Ja, ich fand völlig euphorisiert. Natürlich war der Gegner jetzt nicht stark, aber du musst natürlich erstmal den auch so bespielen und von Anfang an sozusagen gar keine Chance lassen. Das haben die Deutschen gemacht. Da war ein Wille dabei, da war eine Euphorie dabei im Team, eine gute Laune. Es hat viel funktioniert, was vorher in diesen beiden Testspielen vielleicht ein bisschen noch gefehlt hat. Ich fand es von Gündogan ein richtig gutes Spiel. Das war ja auch wichtig mal vom Kapitän, dass er mal zeigt, so ihr braucht hier nicht diskutieren. Ich bin wichtig, das sind meine Stärken. War, glaube ich, an 3 Toren beteiligt. Hat dieses Foul, hat den Elfmeter rausgeholt. Und genau das braucht es ja. Jeder hat gesagt, jetzt ist alles egal, jetzt geht es um dieses Auftaktspiel. Und das haben sie doch hervorragend gemeistert. Und deswegen bin ich bei unserer Magenta-TV-Expertin Tabea Kemme, die hat gesagt, wer bremst, verliert. Und so sehe ich das auch.
Ja, und das kostet natürlich auch.
Aber dann zahle ich, okay, ich muss schon wieder zahlen.
Auch zitierte Straßen kosten Geld, Christian. Ja, bedien dich am Schweinchen.
Da hat mir Tabea 3 Euro mitgegeben, die sind nicht meine.
Hast du noch mehr mitgegeben? Dann füll gleich auf.
Es ist verrückt. Ich habe hier 10 Euro liegen. Stefan nur 3.
Ja, er hat sich ja, aber das ist immer so. Ich finde, die Schotten haben natürlich nicht gut gespielt. Das ist richtig. Aber dazu gehört auch eine Mannschaft, die sich schwach spielt. Und das waren die Deutschen. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn die Schotten schnell ein Tor geschossen hätten. Sie waren nicht gut, da sind wir uns alle einig. Aber die Deutschen waren auch zu gut für sie. Und so schlecht, wie die gesehen werden, sehe ich sie nicht, die Schotten. Das werden wir wahrscheinlich in 1-2 Spielen jetzt noch sehen.
Das muss ich dann in der Vorrunde herausstellen. Du bist da im Stadion warst und gesagt hast, der Funke ist übergesprungen, ja. Finde ich ganz bemerkenswert, die Aussage von Joshua Kimmich. Als er nämlich gesagt hat, Stadion war genauso voll wie beim FC Bayern München, aber ich habe die Menschen, die Masse dichter und lauter und extremer wahrgenommen. Genau. Du auch? Und wenn ja, warum war das so?
Das ist die gute Frage. Wir haben das, glaube ich, nicht so erwartet. Die Nationalmannschaft wurde schlecht geredet, teilweise zu Recht. Die Stimmung für die Europameisterschaft war nicht wirklich positiv. Insgesamt war man ein bisschen fußballmüde. Aber da ist was im Frühjahr passiert. Die Spiele gegen Holland, gegen Frankreich, die Nominierung Nagelsmann, Rückkehr von Toni Kroos. Und plötzlich ist da was entfacht. Plötzlich haben die Leute wieder Lust gehabt. Und so war die Atmosphäre. Aber wir haben
Lust als beim FC Bayern?
Ja, also FC Bayern ist gut, wenn sie sehr gut spielen. Und das ist meistens nicht vorm Spiel, sondern so nach der Halbzeit, wenn es dann mal wieder soweit ist. Aber wir haben nur ein Problem. Wir haben jetzt mal dein Lied, aber als sie die Tore gemacht haben, da war irgendwie jeder, wusste nicht so recht, welches Lied. Da haben sie Lieder ausgepackt, so, oh, wie ist das schön und so weiter. Da müssen sie eigentlich dein Lied spielen.
Das ist richtig,
nur, das ist deine Aufgabe.
Nur es war keiner vorbereitet, dass schon mal gleich 5 fallen. Wir haben uns gewohnt an 1-0, 1-1, 2-1, so. Deswegen, also die Atmosphäre, die halbe Stunde davor, das war wunderbar.
Darf ich dazu was sagen zu dem Lied?
Also, das wollten wir dir eigentlich mehr Platz einräumen gegen später in der Sendung.
Alles klar.
Das ist immer ein gutes Teasing. Du darfst es gerne, was da für Statuten waren, warum alles dieses Lied und warum es nur gesungen und nicht gespielt wird. Gleich, aber schweigen sollst du nicht.
Das tue ich auch nicht.
Gut. Ilkay Gündoğan hat nach der Partie etwas gesagt, wo wir so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen dürfen oder müssen.
Genau so muss man agieren, genau so muss man anfangen, von der ersten Minute an. Und man sieht, dass die Gegner auch Qualitäten haben, sei es Standard, sei es andere Gegner spielerisch. Und kleine Unaufmerksamkeiten können schon extrem bestraft werden, wie heute beim Gegentor. Und dementsprechend war das vielleicht auch der notwendige Warnschuss, um kein bisschen weniger zu machen.
Das Gegentor war ein Eigentor, Antonio Rüdiger. Schottland ohne eigenen Torschuss. Stefan, du warst auch Kapitän von Mannschaften, so wie es Gündogan jetzt bei der Nationalmannschaft ist. Ist es richtig, da zu mahnen, den Finger zu heben und zu sagen, ey, Vorsicht, das war ein Warnschuss zur rechten Zeit, so leicht dürfen wir keine Tore kassieren?
Ja, was er eigentlich ausdrücken wollte, ist, du musst halt auch auf die Kleinigkeiten achten, die dann bestraft werden im weiteren Turnierverlauf. Und da musst du halt wirklich höllisch aufpassen. Die Schotten, die haben uns in keinster Weise gefordert. Eigentlich, wo ich gedacht habe, die Schotten mit ihrer Robustheit, mit ihrer Aggressivität in den Zweikämpfen, die sind ja gar nicht in die Zweikämpfe rein. Also auch wenn du sagst, sie werden sich noch steigern, ich kann mir das schwer vorstellen, weil die anderen haben eine andere Qualität, Ungarn und die Schweiz. Aber wir hatten die absolute Spielkontrolle und haben auch nach dem 2-0 nicht verwaltet, sondern sind aufs Dritte gegangen. Nach dem Dritten hast du gedacht, okay, jetzt kannst du das 3-0 verwalten, weil da wird nichts mehr anbrennen. Nein, sie sind aufs Vierte gegangen, sie sind aufs Fünfte gegangen. Das hat mich beeindruckt und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, als Zeichen an die Zuschauer zu sagen, wir stoppen hier nicht und verwalten, sondern wir spielen weiterhin offensiv und das ist ihnen gut gelungen und so kannst du die Euphorie jetzt ins nächste Spiel mitnehmen und dann hoffentlich bis vielleicht ins, wohin? Finale oder so?
Finale. Finale.
Ja, und das musst du halt machen. Und solche Interviews, wie jetzt von Ilkay Gündogan, sind enorm wichtig, um da auch die Zuschauer zu ziehen. Ja? Also auch von Thomas Müller oder Gündogan oder Toni Groß. Das sind Zeichen nach außen, die ganz, ganz wichtig sind.
Das hast du jetzt vorhin auch schon angesprochen, jetzt wieder. Peter, du hattest es angesprochen. Ist das so ein Automatismus, der in der Mannschaft dann von alleine kommt? Oder gibt es da jemanden, wie zum Beispiel den Trainer, der da immer wieder darauf hinweisen muss?
Der Trainer muss darauf hinweisen, wenn irgendwelche Schwächen zu erkennen sind. Aber am besten vor dem Spiel und nicht nachher. Nachher irgendwelche Analysen zu bringen, ist immer relativ einfach. Die Art und Weise, wie die deutschen Nationalspieler, gerade genannt, sich zu diesem Spiel geäußert haben, finde ich unheimlich gut und positiv. Man darf nicht vergessen, ich habe vorhin gesagt, die Schotten waren schwach. Da bleibe ich auch dabei, wenn ich die Mannschaft betrachte. Wenn ich die einzelnen Spieler sehe, die sie haben, allesamt Spieler, die in der Premier League gezeigt haben, überragende Leistungen zu bringen, teilweise in herausragenden Positionen, bei herausragenden Vereinen. Aber das, was sie taktisch gemacht haben, das wird den Deutschen nicht nochmal so widerfahren. Denn Beispiel Toni Kroos, für mich der beste Mann auf dem Platz. Eine Spiel- und Passquote und nicht nur Querpässe und Ball klatschen lassen, sondern wirklich ein Passspiel. 102 Pässe gezählt, ich bin nicht ein Fan davon, aber da sagt eine Menge aus. 102 Pässe, 101 davon sind angekommen. Es ging in der ersten, zweiten, dritten Minute los. Er spielt einen wunderbaren Ball in die Tiefe. Spätestens da hätte der schottische Trainer oder irgendeiner der Spieler, wenn ich einen Kapitän habe, wie Stefan Effenberg zum Beispiel, hätte gesagt, hallo meine Jungs, egal was der Trainer vorher gesagt hat, der Mann muss aus dem Spiel genommen werden. Und da muss ich nicht, wie wir mal gemacht haben, als Fehler, als deutsche Nationalmannschaft gegen Italien, einen Sechser gegen einen Sechser spielen lassen, sondern da sage ich einem meiner Angreifer, du siehst dazu, dass Kroos, der sich immer fallen lässt, nicht mehr an den Ball kommt. Du läufst ihn an. Und das haben die Schotten eben nicht gemacht. Und von daher war er eigentlich der Initiator, Toni Kroos, der Initiator für ein unglaublich gutes, konstruktives Spiel nach vorne.
Aber jetzt gibst du ja Tipps für die Gegner, ne? Jetzt gibt der Tipps für die Gegner. Ja, aber du hast recht. Ja, du hast recht. Ja. Das hat übrigens Dortmund im Champions League-Finale hat das sehr gut gemacht. Die haben direkt den Toni zugestellt, in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen.
Genau.
Ja, aber wir wollen nicht zu viele Tipps für die Gegner geben.
Ja, da habe ich eigentlich vorher mitgerechnet, dass die Schotten ganz anders gegen uns auftreten. Von daher relativiert sich die Aussage von mir mit den schwachen Schotten.
Ja.
Die können Fußball spielen, gar keine Frage. Aber ich habe eine andere Verhaltensweise erwartet. Und nochmal, das schmälert ja auch nicht die Leistung der Deutschen. 1-0 zu führen, dann weiterzuspielen und weiterzuspielen, genau. Das sind natürlich Dinge, die sind großartig und auf diesem Weg müssen wir weitermachen. Ja. Dabei aber nicht vergessen, dass bei Standardsituationen, auch wenn es nur ein Eigentor war, oder ein Eigentor, die Schotten haben also kein Tor gegen uns gemacht, aber die Positionierung bei Standardsituationen, da haben wir, glaube ich, einen Spezialisten für, der dafür sorgt, die muss schon anders sein, denn bei anderen Gegnern werden die Bälle noch anders gespielt, da muss mein Abwehrverhalten anders sein, sodass auch kein Eigentor entsteht.
Du hast Toni Kroos angesprochen. Viele haben über Wirtz als herausragenden Spieler gesprochen oder geschrieben. Musiala war Man of the Match. Boris, wen hast du im Stadion als den entscheidenden Spieler für diesen Erfolg wahrgenommen, wenn es das überhaupt
Also ich hatte das Nationaltrikot an, also was man so bekommen kann. Da war die Nummer 10 drauf. Jetzt, ich bin Fan von Toni Kroos, die 8 gab es aber nicht. Insofern habe ich die 10 genommen und Musiala hatte die 10. Ja, das war also fantastisch, wie dieser junge Spieler eigentlich sich frei gespielt hat. Auch, dass er eben nicht vom Platz genommen oder nur sehr spät, dass er sich einfach mit diesem Selbstbewusstsein entfalten konnte. Und deswegen auch zu Recht Man of the Match.
Wen hast du als stärksten wahrgenommen bei der deutschen Mannschaft?
Das kann man natürlich genauso sehen. Das ist ja auch, das haben wir alle gesehen. Für mich war es wichtig, dass zum Beispiel ein Kai Havertz, wo man sich ja auch fragt, soll er da vorne spielen oder doch lieber Füllkrug, dass er performt hat, dass ein Ilkay Gündoğan, ich habe es vorhin noch mal gesagt, wo jeder sich auch die Frage stellt, spielt er jetzt schlussendlich nur, weil er eben der Kapitän ist? Jetzt hat er gezeigt, er spielt nicht nur, weil er der Kapitän ist, sondern auch, weil er überragende Fähigkeiten hat. Dass das so gut funktioniert, das war für mich enorm wichtig, weil das Musiala und Wirtz, natürlich war das schön, dass die dann auch treffen, dass die dann auch sich nicht immer nur verdribbeln, wie es ja öfter so ist mit all ihrem Talent, dass das dann auch funktioniert, aber dass diese Fragezeichen schon im ersten Spiel zu Ausrufezeichen geworden sind, das war für mich wichtig und wird, glaube ich, auch wichtig für den Verlauf des Turniers.
Und Julian Nagelsmann hat auch gesagt, ihm fällt sogar schwer, einen Danke. Einzelnen rauszupicken, das Team so und die Gemeinschaft so loben wollte. Fakt ist auf jeden Fall, dass die deutsche Nationalmannschaft eine Euphorie erzeugt hat, die bis über die Grenzen dieses Landes hinaus spürbar und dann auch lesbar waren. Katharina Kleinfeld.
Absolut. Gucken wir gleich mal drauf. Aber zu Beginn muss ich immer noch mal fragen. Wir haben nämlich ein EM-Tippspiel. Wer hat bitte, also ich glaube, wir haben alle gehofft, dass es ein Sieg wird der Deutschen. Wir haben auch alle wahrscheinlich auf einen Sieg getippt oder die meisten. Aber so hoch, weiß ich noch nicht genau. Wir haben ein EM-Tippspiel. Ich weiß, Peter ist ein großer Tippspiel-Fanatiker bei uns. Macht ihr beide mit, Stefan und Peter?
Ja, ich habe für Deutschland getippt. Natürlich nicht 5-1, 2-0, glaube ich. Kann man nachlesen bei Sport 1.
2-0 hast du getippt, ja?
2-0.
Stefan, bei dir?
Genau dasselbe Ergebnis, 2-0.
Und nicht abgesprochen.
Macht ihr beide mit bei unserem EM-Tippspiel? Das war noch die nächste Frage.
Selbstverständlich.
Also das heißt, Sie, liebe Zuschauer, Sie haben die Möglichkeit, dann auch gegen unsere Experten da anzutreten. Mal gucken, ob es dann nochmal so hohe Siege gibt für die deutsche Nationalmannschaft. Also da der Hinweis, gerne mitmachen auf tippspiel.sport1.de. Und jetzt kommen wir sehr, sehr gerne auf diese internationalen Pressestimmen. Denn ja, natürlich wurde das international auch gewürdigt, was die deutsche Nationalmannschaft da abgeliefert hat. Wir haben mal einige Beispiele hier aufgeführt, alles auf Deutsch jetzt hier übersetzt, aber wie gesagt, das waren englische bzw. insgesamt internationale Gazetten, die sich da gemeldet haben. Und trotzdem macht es auch da wieder Sinn, wenn wir wieder einen der Spieler bemühen, ja, so ein bisschen Vorsicht walten zu lassen. Zumindest Toni Kroos, der macht das.
Ob man nach einem Spiel schon im Flow ist, weiß ich nicht, aber wenn wir das natürlich mit rübertragen ins nächste Spiel, was definitiv schwerer werden wird. Ich glaube, das ist klar. Ich glaube, da erwartet uns eine Mannschaft, die mindestens eine Klasse besser ist als Schottland. Und wenn wir es da beweisen, dann können wir noch mal von Flow sprechen.
Also, es geht darum, noch einen draufzusetzen. Wie gesagt, wer weiß, ob es dann noch mal so hoch ausfällt. Wir hätten sicherlich alle nichts dagegen, aber wir würden auch 1-2-0 nehmen, jetzt in den folgenden beiden Spielen.
Klingt, Peter, schon ein bisschen so nach der Euphoriebremse, die da manche Spieler und auch der Trainer so gedrückt haben. Richtig oder falsch?
Weder noch.
Was gibt's noch?
Ist das die dritte, die Mitte, die ist auch immer ganz wichtig, denn es wird immer von Extremen gesprochen. So ein Märchen 2006 und so, wir haben nicht mehr 2006, wir haben 2024 und wir haben ein neues Lebensgefühl, wir haben eine neue Form der Euphorie. Heute, wenn ich mir diese Expertenrunde anschaue, wie dezidiert da alles auseinandergenommen wird, das war 2006 noch nicht der Fall. Die Fans sind gereift, das gesamte Fußballverständnis ist gereift. Also wenn wir heute eine Euphorie haben, dann ist es sicherlich eine sehr erwachsene Euphorie, die aber auch erst noch ein bisschen mehr entstehen muss durch in erster Linie die Leistung der Mannschaft und diesen wunderbaren Song.
Den wir gleich hören werden. Wir sprechen über das, was sich auch verändert hat vielleicht. Und zwar ist das das Thema Mentalität und mentale Stärke, Stressresistenz. Da ist Boris Becker ein Fachmann. Natürlich sprechen mit ihm darüber, wie man da umgeht mit diesem Druck bei einer Heim-Europameisterschaft. Und schalten auch nach Herzogenaurach zum DFB-Team. Nach einer kurzen Unterbrechung bei uns im Fenster.com EM-Doppelpass. Natürlich weiterhin mit dem Thema Nationalmannschaft. Wir haben darüber gesprochen, dass eine Euphorie entfacht wurde, dass dieses Gefühl, das jetzt alle haben, so toll ist. Aber vor Turnierstart, wenn man in ein Heimturnier geht, kann dieses Gefühl auch ein Druckgefühl sein. Wie geht man damit um? Boris Becker hat sehr viel durch mentale Stärke erreicht und Erfolge gehabt. Boris, wie kommt man an den Punkt, in so ein Turnier zu gehen und zu sagen, ich genieße das und empfinde es nicht als negativen Druck?
Ja, es kommt immer darauf an, irgendwo was dazwischen zu finden. Die wichtigste Tennisspielerin aller Zeiten, eine Billie Jean King, sprach von einem sehr bekannten Satz, Druck ist ein Privileg, weil du eine Chance hast, etwas Außergewöhnliches zu leisten. Mhm. Wenn du keinen Druck hast, dann hast du keine Erwartungshaltung, dann ist es nicht so wichtig, was du machst. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das heißt aber auch, dass man ein Erfolgserlebnis abhakt und eigentlich zum Alltag weitergeht, weil das Entscheidende ist eben das nächste Spiel. Man sagt das immer so schnell oder im Sport, der nächste Punkt. Aber es ist in der Tat so, weil die nächste Krise wird kommen. Und also ich bewundere vor allem den Trainer Nagelsmann, der das im Februar dann oder im Frühjahr übernommen hat, weil ich glaube, das meiste ist auf ihm. Also die Erwartungshaltung, die wir alle haben an ihm, ich meine, er hat, ja, ich will nicht sagen Himmelfahrtskommando, aber doch eine schwierige Mannschaft übernommen in dem Moment. Aber er war mutig, er geht voraus, er sagt klar, wer spielt, wer nicht spielt. Und das ist ein Zeichen an die Spieler. Leute, ich habe eine breite Schulter, ich übernehme das mal. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Spieler darunter frei spielen können.
Gab es für dich irgendwelche Kniffe oder Tricks, dann in solchen Situationen sportlich auf dem Platz zu sagen, so, jetzt wende ich das an, um frei zu sein? Oder
ja, also grundsätzlich fängt alles mit der Atmung an. Also wenn man etwas Druck fühlt, dann sollte man tief durch die Nase einatmen und so die Ruhe finden, die Balance finden. Auch alles im Verhältnis zu sehen. Es ist wichtig, die EM, aber es ist nicht lebensentscheidend. Das heißt, man gibt alles und man versucht natürlich bis zum Letzten, aber wenn es dann nicht gut geht, das Leben geht trotzdem weiter. Also diese Verhältnismäßigkeit muss man richtig einschätzen.
Man könnte fast meinen, dass du uns nichts von deinem Besuch beim DFB-Team erzählt hast, dass du dort warst und ein bisschen Nachhilfe gegeben hast in Mentalität. Denn Julian Nagelsmann hat Folgendes gesagt.
Der Tag war tatsächlich relativ normal. Ich versuche schon jetzt nicht bewusst irgendwie Lockerheit auszustrahlen, sondern ich verlange immer von den Spielern, dass man die Dinge auch genießt, dass man sich ins Bewusstsein ruft, dass es Fußball ist, dass es nicht um Leben und Tod geht, dass es einen Druck geben kann, der aber ein Privileg ist, dass unzählige Menschen auf der Welt sind, die gerne tauschen würden, ein Fußballspiel zu machen mit Druck, wo es um was geht. Das soll man auch genießen.
Stefan, ich hatte den Eindruck, du damals als Spieler hast solche Situationen genießen können. Was war dein Rezept?
Ja, Druck ist ja völlig normal im Profisport. Du musst aus Druck eigentlich deine Motivation ziehen. Also du hast einen eigenen Druck, du hast Druck von außen, du hast Druck von den Medien, von überall hast du Druck. Und daraus musst du eben diese Motivation ziehen, eben diese Ziele dann auch zu erreichen. Also dafür musst du aber auch selbst stark sein. Du musst von dir überzeugt sein. Du brauchst einen Trainer, der dir zu 100% vertraut, wenn du Führungsspieler bist. Und wenn du das dann weitergeben kannst auf die Mannschaft. Ich meine, Boris war ein Einzelspieler oder Sportler. Wir haben ja eine Truppe von 5, 26 Leuten beziehungsweise 18, die im Kader stehen. Das musst du denen dann noch weiter vermitteln, dass wir alle mit dieser Situation eben zurechtkommen. Also sprich, du gehst nach Dortmund, Bayern München Trikot an, wirst nicht herzlich empfangen, damit fängst ja schon an, ja, also fliegen Bananen und hast du nicht gesehen. Oliver Kahn hat das aber als Motivation genommen, zu sagen, die stacheln mich eigentlich an zu Höchstleistung. Das ist eine hohe Kunst, das ist eine hohe Kunst im Sport. Und wenn du dann deine Spiele erreichst, dann bist du ein großer Spieler oder ein großer Sportler. Aber Druck darf dich nicht kaputt machen, weil dann hast du in dem Sport auch oder im Leistungssport nichts zu suchen. Ich konnte damit immer sehr, sehr gut umgehen, aber es war auch nicht so, dass ich permanent mich gut gefühlt habe. Auch ich hatte mal Phasen, wo ich mal Unterstützung brauchte oder vielleicht auch Hilfe brauchte. Aber solange du das Vertrauen spürst vom Trainer und deine Spieler auch mal in einer schwierigen Zeit für dich arbeiten, dann gibst du das immer zurück.
Also Effe muss einhaken, sorry.
Ja.
Nationalspieler und Bundesligaspieler haben keinen Druck.
Menschen,
die nichts zu essen haben, zu trinken haben und morgen nicht wissen, wo sie schlafen, die haben Druck.
Aber jetzt
das meine ich im Verhältnis.
Ja, aber du unterscheidest jetzt den Druck von weil wir reden ja über Sport, das ist ja eine Sportsendung, ja. Leistungssport, und dann gehst du ja in einen ganz anderen Bereich rein.
Ja, aber so musst du es sehen.
Also ja, aber als Leistungssport.
Erfolgreiche Leistungssportler haben keinen Druck, sorry. Menschen, die nicht wissen, wo sie morgen schlafen.
Okay, aber wenn wir beim Sport sind, Boris, eine Frage. Als du jung warst, da warst du ja schon richtig gut, aber hattest du nicht irgendwie von irgendeiner Seite deines Trainers, vielleicht deiner Familie, ein bisschen Druck, erfolgreich zu sein oder eine große Karriere zu starten? Oder hast du das nicht so gespürt?
Es gibt vermeintlichen Druck, der von außen kommt, aber es ist ja nicht die Realität, es ist ja nicht wirklich, das ist ja künstlich.
Und das ist unser Job.
Ja, also es ist auch meine Leidenschaft. Insofern, ich wurde ja nicht gezwungen, das zu tun, was ich getan habe. Ich habe das ja gerne gemacht. Deswegen habe ich diesen Druck, wovon wir jetzt alle gesprochen haben, habe ich nie wirklich gefühlt.
Ja. Aber ich glaube, hier müssen wir, du hast ja vollkommen recht, die nichts zu essen haben. Aber nochmal, wenn
sehen,
wir über den Sport reden und im Sport über Druck reden, muss man hier ganz klar unterscheiden. Zwischen dem Druck, VfL Bochum, dein altes Team, vor ein paar Wochen in der Relegation, den Druck zu haben, in dieser Liga zu bleiben. Das finanzielle Auswirkungen und so weiter, da liegt doch Druck drauf. Also mir kann ja keiner sagen, die haben doch keinen Druck. Wenn sie absteigen, dann geht es halt im nächsten Jahr in der zweiten Liga weiter. Also ich glaube schon, dass man Druck spürt und Druck hat. Und der Druck ist auch gut, um an die Leistungsspitze zu kommen. Das ist meine persönliche Meinung, weil ich bin der Meinung, dass Druck das Maximum rauskitzelt, um optimale Leistung zu bringen, um erfolgreich zu sein. Das ist meine persönliche Meinung.
Darf ich? Ich weiß, das ist eine Sportsendung und wir reden im Zusammenhang mit Sport über Druck. Den Druck gibt es aber auch in der Musik, den Druck gibt es auch in der Kultur. Ich erinnere mich an den Moment, als ich begonnen habe mit meinem zweiten Album. Ich war Nummer 1, ich hatte weltweit Top-10-Platzierung, ich war im Fokus der Popmusik auf der ganzen Welt. Jetzt sitze ich da, beginne mein zweites Album, ich habe gezittert. Ne? Aber ich habe nicht gesagt, ich habe Druck, ich habe gesagt, das ist meine Gelegenheit zur Performance und die nütze ich jetzt.
Dann ist das der gleiche Umgang, den Sportler haben oder anwenden sollten. Bevor wir jetzt nach Herzogenaurach schalten, noch ganz kurz die Frage an dich. Nicht, was Trainer mit Druck machen, sondern wie hast du den jungen Boris Becker in Sachen Druck wahrgenommen? Du hast ihn ganz, ganz früh kennengelernt damals, Peter. Das hast du mir vorhin erzählt. Will ich, dass die Zuschauer das mitbekommen.
Wahrgenommen ist richtig. Kennengelernt ist eine andere Geschichte. Kennengelernt ist eine Sache der Gegenseitigkeit. Boris hat mich nicht mal wahrgenommen. Der hat mich gesehen möglicherweise.
Sag doch sowas nicht. Das würde ich niemals tun. Geh
mal voraus. Also mein Erlebnis, was eben einzigartig für mich war, du wirst sowas vergessen, für mich war es einzigartig, solch einen Weltsportler mal beherbergen zu dürfen. Und zwar Boris hat ein halbes Jahr vor deinem ersten Sieg in Wimbledon bei mir in der Tennisschule, Sportschule in Gelsenkirchen, im Schalker Sportpark, ein Turnier gewonnen, der Winter Garcia Cup.
Okay.
Das habe ich die ganze Zeit begleitet, mehr oder weniger, als derjenige, der mit der Wildcard hat mitspielen dürfen. Bin natürlich in der ersten Runde nach Hause gefahren oder zu Hause geblieben. Du hast dieses Turnier gewonnen und dann ist doch vollkommen klar, dass ich dann den Werdegang von dir rein sportlich immer weiter verfolge, weil ich irgendwo eine gewisse Beziehung zu empfinde. Aber lass mich bitte ganz kurz noch zu anderen Sachen sagen.
Kollege steht schon in Herzogenaurach.
Thema Druck. Ne? Jeder hat eine andere.
Peter, dir den Druck gemacht?
Ganz wichtiges
Thema. Ja, glaube ich kaum. Ja. Glaube ich kein. Druck kannst du nur dann empfinden, wenn irgendwo eine Einflussnahme kommt oder eine eigene Zielsetzung, die im Weg steht. Wir haben aber im Vorfeld mal überlegt, warum ist die Stimmung so gut? Warum hat die Mannschaft jetzt eine gute Leistung gemacht? Und die Stimmung um die Mannschaft herum ist hervorragend. Ein Grund ist nicht der Druck, die Kompensation dieses Druckes, sondern die Tatsache, wir müssen uns mal erinnern an die letzten 3-4 Turniere. Mhm. Wir haben endlich mal ein Turnier, bei dem der Zuschauer, jeder Einzelne, jeder Sportler sich freuen kann, dass ein Fußballereignis stattfindet. Wir haben im letzten Jahr, bei der letzten Weltmeisterschaft, bei der letzten Europameisterschaft erzählt von irgendwelchen Bindendiskussionen um politische Sachen, um irgendwelche Zwangsarbeiter in Katar. Das war das Thema. Konzentration und Spaß und Freude auf den Fußball, der auf einen zukommt, war überhaupt nicht vorhanden, sondern es wurde nur darüber geredet. So, und jetzt habe ich das Glück und die Freude, dabei zu sein. Ja? Und wenn dann jemand ankommt und sagt, ich werde mit diesem Druck nicht fertig, dann sage ich, dann ist er nicht in der richtigen Position. Derjenige, der hier für Deutschland auflaufen darf, der muss mit dem Druck fertig werden. Das ist Sache des Profifußballs. Und die Verhältnismäßigkeit, die ist innerhalb des Profisportes zu sehen und nicht außerhalb der normalen Gesellschaft. Natürlich ist es eine ganz andere Geschichte, wenn ich Hunger leiden muss oder möglicherweise wie im Abstiegskampf im Fußball Versagensängste deshalb habe, weil ich meine sozialen Wertigkeiten verliere oder weil Leute zum Beispiel arbeitslos werden, ihren Jobs verlieren und so weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte. Hier bei der Europameisterschaft reden wir über ganz andere Sachen.
Es war zwar nicht kurz, aber es war gut.
Entschuldigung, für mich war es schon kurz.
Wir nehmen Stefan Kumberger mit in unsere Runde, unser Sport1-Chefreporter jetzt in Herzogenaurach, also ganz nah beim Team. Und wenn Peter schon zitiert, was die letzten Turniere so passiert ist, kann ich mich erinnern, nach der Auftaktniederlage bei der WM 2022 gegen Japan waren am Tag drauf die Familien im Quartier der Spieler. Wie war denn die Nacht oder der Tag nach dem Spiel diesmal nach dem Auftaktsieg gegen Schottland, Stefan?
Ja, hallo in die Runde. Also ich habe Joshua Kimmich nach dem Spiel gefragt, wie geht denn der Abend jetzt weiter? Und er hat gesagt, ruhig und bedächtig und jeder verbringt den wahrscheinlich für sich selbst. Es gab dann in der Nacht noch ein bisschen was zu essen und am Folgetag dann ein lockeres Training. Heute wird es dann nochmal, ja, man kann sagen, nochmal ein bisschen lockerer. Das Mannschaftstraining fällt heute aus. Jeder darf sich individuell vorbereiten, die Physios besuchen und sich dann wieder voll und ganz auf die Aufgaben gegen Ungarn und die Schweiz vorbereiten. Also man hat jetzt so ein bisschen die Euphorie mitgenommen. 5-1 ist natürlich eine Hausnummer, aber jetzt ist erstmal ein bisschen Kräfte sammeln und auch mentale Kräfte sammeln angesagt.
Wie sieht es mit den Familien aus? Dürfen die da dazu? Dürfen die da rein? Waren die schon da oder sind die tabu während des Turniers?
Also Familientag war ja quasi nach dem Spiel direkt auf dem Feld. Niklas Füllkrug hat da seine Tochter mitgenommen. Joshua Kimmich hatte einen seiner Söhne mit in der Kabine, sogar in der Mixzone, da wo wir auf die Spieler treffen dabei. Also für Kontakt zu den Familien ist zu Genüge gesorgt. Auch im Weimarer Land beim Trainingslager gab es mal einen Grillabend mit den Familien. Aber ansonsten ist jetzt vorerst in der Richtung nicht geplant.
Ja, du hast gerade Füllkrug angesprochen und seine Tochter. Es hat sich bisweilen so angefühlt, sah so aus, als wären die Spieler so happy, als hätten sie schon was gewonnen. Ist ja auch irgendwo ein Zeichen von Erleichterung. Wie hat sich das im Stadion Bemerkbar gemacht? War es mehr Erleichterung, Druck, Abfall oder einfach pure Freude?
Ja, also ich glaube aus der Perspektive der Spieler, da war natürlich lange Vorbereitung und die Erwartungshaltung war groß und die Freundschaftsspiele gegen Griechenland und Ukraine waren eben nicht berauschend, sind wir uns ehrlich. Und das eben so die erste Halbzeit, dass es so flüssig geht, auch die Atmosphäre, die Stimmung wirklich ins Positive sich verändert hat. Das war, glaube ich, der Grund, warum viele Spieler dann mit ihren Kindern und auch ihren Partnern, weil das ist ja auch wichtig. Die Familie ist ja dann in der Verantwortung, ne? Und ich fand das gut eben von Julian, dass auch dann die Familien zugelassen hat mit nach Herzogenaurach. Ich glaube, alle oder die Partner hatten, die waren auch dann dabei. Auch die Kinder waren dabei. Also dieses einmalige Erlebnis, Heim-EM, wann gibt es das nächste Mal? Und das ist schön, dass eben der Trainer das erkennt und zulässt.
Stefan, jetzt gibt es Menschen, die Druck brauchen oder gerne gepusht werden, um Höchstleistungen zu bringen. Manche brauchen dann eher die Bremse, dass sie nicht overpacen. Gibt es da Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft? Beziehungsweise wen würdest du in welche Kategorie am ehesten einordnen?
Also es wurde ganz deutlich nach dem Spiel eben in München, dass sich die jüngeren Spieler, die noch nicht so viele Enttäuschungen erlebt haben, auf einer richtigen Euphoriewelle reiteten. Also Flo Wirtz ist da zu nennen, Jamal Musiala, auch so Leute wie Mittelstädt, die noch keine großen Turniere absolviert haben, die waren auf einer Euphoriewelle. Da könnte man natürlich meinen, dass man die ein bisschen bremsen muss. Und interessanterweise so Leute wie Thomas Müller, die in ihrer Karriere schon alles erlebt haben, Titel, aber auch riesige Enttäuschungen, die haben eher gemahnt. Die haben gesagt, naja, es war jetzt erstmal nur ein Sieg, wir müssen vorsichtig bleiben. Es ist in dem Sinne eher wichtig, dass wir jetzt nicht wieder Druck auf dem zweiten Spiel hatten. Das war ja bei vielen Turnieren oftmals das Problem, dass man dann im zweiten Spiel schon auf der Kippe stand. Das ist jetzt eben nicht so. Und das gibt vielen einen Schwung, aber man merkt schon, einige Spieler, die haben den Druck gespürt und deswegen ist die Erleichterung auch so groß.
Ein Spieler, der den größten Druck gespürt hat, sportlich, das haben wir eingeordnet, mit dem Druck aber auch umgehen kann, ist Toni Kroos, der Rückkehrer bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, der für viele fälschlicherweise immer als Querpass-Toni bezeichnet wurde. Deswegen spielen wir nicht den Quer-, sondern den Steilpass auf, Katharina Kleinfeld, zu diesem Thema.
Ja, wir haben während dieses Eröffnungsspiels ja auch immer wieder dann Toni-Toni-Rufe gehört. Ich kann mich nicht so richtig erinnern, dass wir das regelmäßig in der Vergangenheit bei der Nationalmannschaft gehört haben, wenn er auf dem Feld stand. Aber das unterstreicht auch nochmal die Wertschätzung der Zuschauer für ihn. Und die Zahlen belegen das Ganze auch. Wir haben es ja vorhin von Peter Neururer, unserem offensichtlich Statistikfuchs, auch nochmal gehört. 99% seiner Pässe sind nämlich angekommen in diesem Spiel. Das ist Wahnsinn und das ist Rekord. Das gab es bislang noch nie in einem EM-Spiel, egal egal bei welchem Spieler einer Nation, der mehr als 100 Pässe aber gespielt haben muss. Aber eben nicht nur die kurzen Pässe waren es, das haben wir auch gesehen vor dem 1:0 mit seinem Seitenwechsel auf Kimmich, also auch da wichtig gewesen. Und der Bundestrainer schätzt nicht nur, was er auf dem Platz leistet, sondern eben auch abseits des Platzes.
Die Mannschaft war unfassbar laut, hat vor dem Spiel in der Kabine, jeder hat sich gepusht und Toni hat dann im Kabinentunnel nochmal ein paar leisere Worte gesagt, die aber extreme Wirkung haben. Aber, und das habe ich schon oft gesagt, er gliedert sich so total in die Gruppe ein, in die Gemeinschaft. Und das ist das, was ihn so außergewöhnlich macht mit der Vita, die er hat. Es gibt, glaube ich, andere Weltklasse-Spieler, da hätte man Probleme, die so zu integrieren. Und der läuft jetzt durch die Kabine wie jeder andere. Der steht da nicht da und sagt, ja, Männer, jetzt bin ich wieder da, jetzt läuft's oder irgend so ein Quatsch. Sondern der ist einfach ein Teil wie alle anderen auch.
Toni Kroos, also nicht nur König von Madrid, sondern auch ein bisschen König von Deutschland. Was, ich habe es angerissen, nicht immer so war. Bei der WM 2018 wurde er kritisiert, bei der vergangenen Europameisterschaft, als er dann danach aufhörte, beziehungsweise, was wir jetzt wissen, seine Pause einlegte, war es auch nicht so, dass er alle durch dieses Turnier getragen hat. Jetzt aber ist er die große Hoffnung. Stefan, wir haben vorhin vor der Sendung drüber gesprochen. Was ist anders jetzt?
Was ist anders jetzt? Ich glaube, dass du jetzt eine Mannschaft hast, die richtig zusammengestellt wurde. Das hat Julian sehr wohl sehr gut erkannt. Und sie ist hungrig und sie hat diese EM im eigenen Land. Und da wollte Toni nochmal einen Teil dazu beitragen als ganz entscheidender zentraler Spieler, der enorm wichtig ist auch für die Balance im Spiel. Ich glaube, wir sollten dieses Turnier, was wir jetzt gerade spielen, nicht mit denen von 18 oder 21, wie auch immer, vergleichen. Das war einfach schlecht, das war ein schlecht zusammengestellter Kader, das war eine Mannschaft, die auch durch war, die nicht mehr hungrig war. Und durch viele Wechsel, die wir jetzt hatten, Jogi Löw, nicht mehr Bundestrainer, Hansi Flick, dann kam es zu Julian Nagelsmann, Rudi Völler zurückgeholt zum DFB. Ich glaube, eine ganz entscheidende Personalie gewesen. Da kam auch wieder diese Aufbruchsstimmung mit diesen jungen Spielern, wo auch Nagelsmann gesagt hat, ich lege mir fest, Musiala spielt, Wirtz spielt, das sind Unterschiedsspieler. Er hat sich festgelegt mit einer Achse, mit Manuel Neuer, mit Tah und mit Rüdiger, mit Toni Kroos zurückgeholt. Es war eine klare Ausrichtung und ich glaube, das braucht auch eine Mannschaft für ein Turnier, dass man auch weiß, woran man ist. Und wenn du das dann führst, dann ist auch die Euphorie da und die Rückendeckung haben sie sowieso von den deutschen Fans.
Christian, Toni Kroos wird unterschiedlich wahrgenommen. Wie nimmst du ihn wahr und seine Entwicklung in den vergangenen Jahren? Hat sich da was geändert aufgrund seiner Rolle oder die Haltung zu ihm geändert oder nicht?
Also natürlich, wenn so drei Turniere, und Stefan hat es gesagt, die waren einfach Grotte, dann wirklich so gespielt werden, dann nimmst du dir natürlich diese Spieler raus und sagst, Toni Kroos, da hätte mehr kommen müssen. Das nee. Kennt Stefan Effenberg aus seiner Situation auch. Dann waren vielleicht um ihn herum die Leute schlecht, aber er wurde rausgepickt. Das ist Vergangenheit. Im Verein bei Real war sowieso immer wichtig. Und jetzt hat er dann mit Julian Nagelsmann ja auch diverse Gespräche geführt vorher. Was ist die Idee? Wie gehen wir es an? Er hat ja immer gesagt, ich komme jetzt nicht hier hin und sage, so Freunde, und jetzt gewinnen wir alles. Sondern ihm war wichtig, wie wird das drumherum gebaut, was Stefan ja gerade auch skizziert hat. Und dann kann er mit seinen Stärken, die er hat, auch funktionieren. Wenn er jetzt gemerkt hätte, es geht genauso weiter wie bei den letzten dreien, sowohl taktisch als auch bei dem einen oder anderen Spieler, hätte Toni Kroos, glaube ich, auch gesagt, dann braucht ihr mich nicht, dann kann ich der Mannschaft nichts geben. Denn neben all seiner fußballerischen Qualität hat er eine große menschliche Qualität. Er stellt sich nicht selber so in den Fokus. Er nimmt sich nicht wichtiger, obwohl er das qua Erfolge ja machen könnte. Und diese Ergänzung, die er jetzt gesagt hat, die macht jetzt Sinn. Die macht ihn noch wichtiger als in den Jahren zuvor, weil wenn alles drumherum funktioniert, er auch in seine Top-Position kommt, wie wir es jetzt auch gesehen haben im Eröffnungsspiel, dann ist alles möglich, wirklich, in der Tat. Und Toni Kroos ist jetzt schon eine Legende und ich bin froh, dass wir das jetzt alle wissen mittlerweile. Ja.
Stefan Kumberger, der ihn tagtäglich beim DFB und rund um den DFB wahrnimmt. Und Stefan, du bist ja auch schon ein paar Jährchen jetzt im Business dabei. Was hat sich für dich verändert oder was ist noch gleich geblieben bei Toni Kroos?
Ja, gleich geblieben ist auf alle Fälle sein Humor. Also er kann sich auch mal selber auf die Schippe nehmen und auch dieses ganze Business und dieses ganze Theater aus einer anderen Blickrichtung sehen. Aber man merkt schon auch auf den Pressekonferenzen und auch beim Training, es ist eine gewisse Aura, die er ausstrahlt. Und das kommt natürlich durch seine Titel und das kommt durch seine Erfolge. Und er steht auf einem Sockel, er kann sich nicht mehr so einfach kritisieren lassen. Und all jene, die ihn kritisiert haben, wie zum Beispiel Uli Hoeneß, der ja verkündet hat, dass seine Zeit total vorbei ist, die Art zu spielen ist zur Zeit total vorbei, dem hat er entgegengesetzt, nämlich eines, und das ist Leistung. Also man spürt schon, er steht außerhalb jeder Kritik derzeit und das hat er sich auch redlich verdient. Trotzdem hebt er nicht ab. Wir hatten im März ein Gespräch mit Robert Andrich, der ja an seiner Seite aktiv ist in der Nationalmannschaft. Der hat gesagt, er ist schon eine Autoritätsperson, aber er brüllt nicht rum, er schreit nicht rum und macht den dicken Max, sondern er ist völlig normal geblieben und führt über seine Werte und über seine Kompetenz.
Wir bedanken uns bei Stefan Kumberger für die Zeit, für die Einschätzung von vor Ort. Peter, Toni Kroos, in Sachen Wertschätzung, da hatte man, Stefan hat es gesagt, er hat früher öfter mit Kritik zu kämpfen gehabt. Hat ihn das oder kann ihn das auch so eine Spur noch mal weiterentwickelt haben, dass er solche Kritik, die es gab, abprallen ließ an sich?
Die Problematik besteht darin, dass die Kritik, die in Bezug auf Toni Kroos ausgesprochen wurde, leider nicht von Fachleuten ausgesprochen wurde, von irgendwelchen Leuten, die irgendwelchen populistischen Dingen gefolgt sind. Das ist das große Problem.
Toni Kroos ist kein Fachmann.
In der Situation hat er sich nicht als Fachmann verhalten, dann hätte er sich rausgehalten aus diesem Kommentar. Seine Meinung, okay. Jeder kann eine Meinung haben. Keiner hat einen absoluten Anspruch. Aber zu sagen, die Zeit von Toni Kroos ist vorbei, jetzt zitiere ich den Uli Hoeneß, den ich sehr, sehr schätze. Da lag Uli Hoeneß komplett daneben. Die Art und Weise, wie Toni Kroos, übrigens bei Hansa Rostock angefangen, bis Ausleihe, erst Bayern München, Ausleihe Leverkusen, wieder nach Leverkusen zurück und dann weiterhin bei Real Madrid. Die Art und Weise, wie Toni Kroos gepasst hat, gespielt hat, gelaufen ist und wie ballsicher war, hatte er immer stärker geworden, klar, mit Erfahrungen, die er bekommen hat. Aber die Betrachtungsweise ist eine andere geworden, weil um ihn herum bewegte sich plötzlich in der Nationalmannschaft, nehmen wir die Turniere, in denen man beteiligt war, kein einziger Spieler im Offensivbereich mehr so, dass Toni Kroos seine Fähigkeit hat einspielen können. Das ist das große Problem. Wer bestimmt, wo der Ball hinkommt? Nicht derjenige, der den Ball am Fuß hat, sondern derjenige, der sich frei macht, um den Ball zu fordern. Und das ist jetzt anders geworden. Und jetzt kann, genauso wie bei Real Madrid, der es immer gezeigt hat, Toni Kroos seine genialen Fähigkeiten wirklich an den Mann bringen, weil die Leute sich zeigen und mitspielen wollen. Von daher, jetzt kommt dann die richtige Qualität erst richtig zum Tragen. Ja, und die Kritiker sollten mal wirklich überlegen, zu welchem Zeitpunkt sie wen unter welchen Voraussetzungen so negativ kritisiert haben.
Boris, dass da das Herz eines Bayern-Fans richtig blutet, jetzt im Nachhinein ist klar, wann hat das Herz bei dir angefangen zu bluten? Damals, als es schon gegangen ist oder erst, als klar wurde, was man verloren hat?
Ja, vielleicht ein Satz auch zu den nationalen Legenden, die doch häufig kritisiert werden und dann ins Ausland flüchten müssen, dort verehrt werden und plötzlich merkt man, hoppla, vielleicht sind sie doch besser, als wir dachten. Also wir tun uns schwer mit Respekt und Hochachtung vor Sportlern, die was geleistet haben. Und oft mussten die übers Ausland kommen. Und wenn du jetzt einen Spanier oder einen Madrilen fragst über Toni Kroos, der wird sich verneigen. Auch die Spieler, die ihn öffentlich gratuliert haben, Ronaldo und Co., das hat man hier lange nicht gemerkt. Und es ist schön, dass eben so ein Superstar, ich halte ihn für den besten deutschen Fußballer, den Respekt bekommt, den er endlich verdient.
Wir sprechen gleich noch über andere Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft, unter anderem über das Duo Musiala und Florian Wirtz. Wusiala, wie sie genannt werden, andere sagen vielleicht Poldi und Schweini 2.0. Was ist da dran? Ist es wirklich so oder ist es völliger Quatsch? Gleich bei uns im Fenster.com EM Doppelpass nach einer kurzen Unterbrechung. Mit dem neuen Traumduo beim DFB. Es hat sich angebahnt, aber diese jungen Kerle haben es mit Leistung zurückgezahlt. Musiala und Wirtz haben ein Land begeistert und es gibt zumindest ein paar Menschen, die sagen, das sind die beiden, die Poldi und Schweini 2.0 darstellen. Stefan, inwiefern haben diese Menschen recht oder inwiefern haben sie Unrecht?
Ich glaube, dass der Vergleich nicht okay ist, weil Musiala und auch Wirtz, die haben schon viele Erfolge, Titel gewonnen. Wirtz in diesem Jahr DFB-Pokalmeister, Musiala sowieso. Das hatten die beiden, Poldi und Schwein, ja zum Anfang ihrer Karriere noch nicht. Also das heißt im Umkehrschluss auch, dass sie schon eine gewisse Erfahrung haben auf einem sehr hohen Niveau, auch international. Und von daher, auch von der Position her, muss man da differenzieren. Von daher gehe ich mit diesem Vergleich nicht mit.
Inwiefern kann man es, Christian, vielleicht nicht bezüglich fußballerisch und Position und Spiel und Erfolge, sondern Vorbildfunktion, ich lasse mir den Namen aufs Trikot drucken, vergleichen?
Definitiv. Wir waren auch vor anderthalb Wochen in Herzogenaurach und haben da beim Medientag mit den Spielern Interviews führen können. Und dann sieht man auch die ganzen jungen Fans draußen, die haben wirklich Wirtz, Musiala, der eine sogar Wusiala auf dem Trikot stehen. Ist ja auch der beste Spitzname dafür. Es gibt keinen schöneren. dann sieht man schon, das ist es, die Generation TikTok, die heranwachsenden Fans. Und das ist schön.
Wie alt sind die, Generation TikTok, dass wir es einordnen können?
Ich glaube 14 bis 22, 23. Und die sind wichtig natürlich. Die musst du natürlich begeistern. Und die begeistern sich nicht mehr so für Vereine, sondern die begeistern sich für Spieler. Und da sieht man jetzt nicht nur Messi, Ronaldo, sondern da sieht man jetzt Wirtz, Musiala, und das ist richtig gut. Und ich sag mal so, der Wirtz, der ist immer gut auch für so ein Meme, ja, der setzt Kartoffeln auf die Eins und sowas. Und das ist etwas, damit kriegt man die Leute heutzutage. Viele haben jetzt Fragezeichen über dem Kopf. Hier,
du, Peter, kannst natürlich auch. Du, ja. Du kannst
ich
es erklären.
Ich erkläre dir das später.
Du kannst es, wenn du es in kurzen, spät. Wenigen Sätzen schaffst, der setzt Kartoffeln auf die Eins, ja. Musst du erklären.
Ja, jetzt bin ich der TikTok-Experte. Es gibt da so ein Ding, da kannst du eine eigene Top Ten erstellen, und da ging es um Essen. Und er hat Kartoffeln auf die Eins gesetzt. Also das ist seine Leibspeise, sein Leibgericht. Hey. Ja, ich glaube, da können wir alle mitsprechen. Kartoffeln schmecken auch gut. Ja.
Und die schmecken auch Musiala, weil der Nudeln nicht verträgt, habe ich gelesen. Wir waren bei Begeisterung. Welcher dieser zwei Jungstars, Peter, begeistert dich mehr und warum?
Also begeistert tun mich beide. Vorneweg. Aber da ich den Weg als alter Bayern-Fan, den Weg von Musiala schon länger verfolge und ihn schon beim letzten Turnier früher gebracht hätte, als Löw ihn tatsächlich gebracht hat, das habe ich auch im Fernsehen gesagt, bin ich natürlich ein bisschen begeisterter für Musiala, was aber für Wirtz um Gottes Willen nicht heißen soll, dass ich das da nicht bin.
Ja, vielleicht spielen die ja irgendwann auch bald zusammen irgendwo. Peter, wie geht man mit Spielern um, bei denen man früh erkennt, der hat das Zeug, ein Star zu werden, der hat das Zeug, ein Top-Bundesliga-Profi-Nationalspieler zu werden. Du hast Goretzka entdeckt, der jetzt nicht mit dabei ist, aber du hast das sehr, sehr früh erkannt. Wie geht man mit denen um?
Mit diesen Fehlern kann ich mich leider nicht schmücken. Ich habe Leon Goretzka nicht entdeckt, sondern ich habe Leon Goretzka mal trainiert in einer entscheidenden und wichtigen Phase beim VfL Bochum in der zweiten Liga, als Leon Goretzka noch ein Jugendspieler war.
Gilt das als dazu. Entdeckung.
Ja, gut, genau.
Aber wir haben auch gelernt, er hat Boris Becker entdeckt.
Ja, genau. Also er ist unser Entdecker.
Hast du jemals gehört, dass ich sie nicht entdeckt habe?
Aber auf Leon Goretzka habe ich schon ein bisschen mehr Einfluss gehabt als die Karriere.
Du bist aber Entdecker als Christopher Columbus.
Okay, ja. So weit bin ich nicht rausgeschwommen. Aber gut. Ein Spieler wie Leon Goretzka, bleiben wir bei dem Beispiel, mitentwickeln zu dürfen, trainieren zu dürfen, ist einfach mit unglaublicher Freude versehen. Weil du das Potenzial siehst, und diesen Spieler gewissermaßen zu begleiten und begleiten zu dürfen, ist natürlich eine hervorragende Sache, weil es nicht so schwer ist. Du musst ihm die Wertigkeit geben, die er hat. Die hat er sich selbst erarbeitet. Er spielt innerhalb einer Mannschaft sowieso. Und du musst ihm allerdings, das war bei Leon allerdings nicht der Fall und nicht notwendig, Bodenhaftigkeit erklären. Dass im Fußball es irgendwo Situationen gibt, in der es nicht so läuft. Die Karriereleiter, die geht immer nicht nach oben. Irgendwo bist du oben angekommen. Mhm. Oben hin zu gelangen, ist eine verdammt schwierige Angelegenheit, aber machbar. Oben zu bleiben, Betrachtungsweise anderer, ist viel, viel schwerer. Und da ist Leon Goretzka jemand, der den Weg ohne mich, auf großartige Art und Weise hingelegt hat, der auch oben geblieben ist, für mich immer noch oben ist, weil ich persönlich meine, im Nachhinein möchte ich da kein Recht behalten, Leon Goretzka gehört in diesen Kader dieser Nationalmannschaft.
Das war das, was du vorhin meintest mit, du hättest anders nominiert?
Ganz genau, unter anderem, wenn wir auf die Personalie gehen. Aber gut, das ist meine Meinung, ich bin nicht der Bundestrainer. Es gibt mit Sicherheit andere Kriterien, die der Bundestrainer eben zugrunde legt. Für mich gehört Leon Goretzka in den Kader der Nationalmannschaft. Es ist anders entschieden worden, ich bin nicht der Entscheider.
Wir haben gerade... Wir haben gerade hinter dir durchs Bild die liebe Kollegin Katter durchhuschen sehen, die gerade mit ihren flinken Suchfingern auf dem iPad gleich mal was gefunden hat, nämlich...
Ja, wir haben uns natürlich sofort auf die Suche begeben nach diesem Video, wo Flo Wirtz die Kartoffeln auf die Eins gesetzt hat. Und ich muss gestehen, ich gehöre halt auch nicht zu dieser TikTok-Generation. Aber wir gucken es uns einfach mal zusammen an, was er genau sagt. Ich hoffe, wir hören es auch. Hier, mit Ton. So, spielen wir nochmal ab. Also es ist eine Challenge, die er absolviert hat. Und, geht's weiter?
Das nennt man Teasing.
Ja, ja. Aber es funktioniert hervorragend, wie ihr seht. Ich und TikTok, super. Eben gerade hat das funktioniert. Komm, ich versuche das nochmal.
Vielleicht braucht es einen Applaus oder sowas.
Ja, so, hier, jetzt läuft das Video. Aber mit Ton? Mit Ton will er nicht. Okay, dann machen wir es einfach ohne Ton. Also, hervorragend. Das ist jedenfalls diese Challenge. Wie auch immer das jetzt funktioniert hat, er musste sagen, wohin er jetzt die Pommes setzt. Die kommen gleich auf die 2 und dann die Kartoffeln. Und ganz liebevoll jetzt gesagt, die deutsche Kartoffel setzt die Kartoffel auf die 1. Ja. Super Bild, geht gleich da hoch. Zack, also das im Prinzip nur noch mal, um zu unterstreichen, was da eben gerade erzählt wurde. Das war die TikTok-Challenge, die der DFB dann mit Florian Wirtz auch veröffentlicht hat. Und die Erklärung haben wir ja gerade bekommen von Christian Straßburger. Vielen Dank dafür.
Danke, danke, danke schön.
Perfekt umgesetzt. Wir wissen genau, was er gemeint hat und wie das dann funktioniert auf TikTok. Boris, da du im Stadion warst, hast du auch gesehen, dass Wirtz und Musiala gezaubert haben. Julian Nagelsmann hat gesagt, die beiden Zauberer sollten zaubern, aber auch ihre defensiven Aufgaben ausüben. Was aber bedeutet, dass der, der später eingewechselt wurde, Leroy Sané, gefühlt gar keinen Platz mehr in dieser Startelf hat. Wie hat Sané auf dich gewirkt und wie glücklich oder unglücklich war sein Auftreten?
Also das würde ich so nicht unterschreiben.
Okay.
Es ist ein Turnier, man braucht nicht 11 Spieler, sondern wie wir sehen im Kader, 22, 25. Leroy Sané ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Nicht nur bei Bayern, schon bei Man City hat er das gezeigt. Er war jetzt länger verletzt am Knie, insofern muss man eine Entscheidung treffen. 3 offensive im Mittelfeld, Effe, korrigiere mich, wäre, glaube ich, falsch. Deswegen ist Gündogan so die Kette zwischen den Spielern, die auch mal nach hinten gehen. Mhm. Ja, es ist noch ein langer Weg hier bis zum 14. Juli. Und damit brauchen wir alle Spieler, auch ein Leroy Sané.
Stefan, siehst du es ähnlich oder siehst du einen, auch einen Platz für Leroy Sané?
Er hatte ja so eigentlich 2 Probleme. Mhm. Also erstmal mit der Verletzung. Ja. Da musst du erstmal wieder zurückkommen. Dann die Sperre, wo er 2 Spiele Sperre hatte in der Nationalmannschaft, was sich auch so ein bisschen rausbringt. Und Nagelsmann hat sich halt festgelegt mit Wirtz und Musiala auf den Außenpositionen. Völlig richtig, wurde bestätigt bei dem ersten Spiel gegen die Schotten. Sané sah ein bisschen unglücklich aus in seinen Aktionen, das muss man schon sagen. Aber er wird noch wertvoll, dafür braucht er jetzt den Rhythmus. Immer mal wieder reinzukommen, immer ein bisschen mehr Spielzeiten zu bekommen. Und dann kann auch er den Unterschied ausmachen. Es heißt ja nicht, dass Wirtz und Musiala alle Spiele durchgehen, von Anfang an 90 Minuten spielen. Kommt vielleicht irgendwann mal im Verlauf eine Müdigkeit, vielleicht auch eine mentale Müdigkeit. Und wenn du dann einen Sané noch von der Bank bringen kannst, dann sollten wir das Spiel, was er jetzt gespielt hat gegen die Schotten, wo er unglücklich aussah, jetzt nicht auf die Goldwaage legen.
Exakt. Ich hab Angst. Also ja, aber da sind wir immer stark.
Ja. Wir sind ja stark. Also wir gewinnen 5-1 und wir liegen uns alle in den Armen. Ja. Aber wir suchen immer das eine Ding, was eigentlich richtig scheiße war. Und das soll jetzt Sané gewesen sein.
Das erinnert mich an eine Aussage von dir auf einer Pressekonferenz.
Ja, aber dafür bin ich nicht zuständig. Dafür arbeite ich auch nicht für die Zeitung, die das macht.
Freunde der Sonne.
Bitte? Ja.
Freunde der Sonne. Ich will das auch gar nicht.
Hat nur er mitbekommen, ne, was ich meine, oder?
Ich will auch gar nicht hier, also erstmal habe ich jetzt Angst, Boris Becker und Stefan Effenberg zu widersprechen. Das ist Druck.
Tu das nicht.
Ich mache es nicht. Aber wir wissen alle grundsätzlich.
Ja, ja.
Moment.
Aber dann sollte es auch kein Aber geben. Also
wir wissen alle grundsätzlich, was Leroy Sané drauf hat. Ja. Es ist nur schon etwas länger her, dass er es gezeigt hat. Und zwar auch auf Strecke gezeigt. Natürlich war er jetzt verletzt. Er war auch gesperrt. Er hat sich auch verändert, bewusst, das hat man gesehen in der Öffentlichkeit. Er will nicht mehr rüberkommen als so Egoist und so weiter und so weiter. Er will sich einfügen, das kann er auch. Aber ich sehe in der Mannschaft zum Beispiel mit Maximilian Bayer einen, der, wenn wir jetzt nochmal einen Wuseligen brauchen, gerade meiner Meinung nach die Nase vorne hätte aufgrund seiner Saison und aufgrund, was er auch bei der Einwechslung in den Testspielen gezeigt hat. Sané
ohne Zweifel, hat alle Fähigkeiten, aber ich finde, da haben jetzt aktuell andere die Nase vorn.
Ja, aber hier musst du wieder unterscheiden, ein bisschen vom Spielertyp. Also Bayer ist schon ein anderer, eher zentraler Spielertyp. Also sprich, eigentlich so ein 1-1 zu Havertz. Und Sané ist schon einer, der über die Außen kommt, unglaublich Tempo hat, den du einsetzen kannst, wenn du vielleicht 1-0 führst, der Gegner macht auf, du brauchst die Konter, dann brauchst du einen Sané definitiv. Also hier muss man unterscheiden vom Spielertypen.
Ja, und wir reden vor allen Dingen von der Vergangenheit und der jetzigen Situation, dass Sané formtechnisch nicht unbedingt auf dem Level ist, wo er selber sein kann, ist klar. Ja. Verletzungen bzw. Sperre, Stefan hat es gerade gesagt. Aber ihn zu vergleichen, von der Situation ausgehend, er ist wieder derjenige, der er war. Und er wird da sein im Laufe dieser Europameisterschaft. Ansonsten hätte Julian Nagelsmann einen großen Fehler gemacht, ihn überhaupt zu nominieren. Aber dann im Vergleich zu Bayer. Ich möchte Bayer nicht zu nahe treten. Einer der größten und erfolgreichsten möglicherweise Talente, die wir haben. Aber auf der internationalen Ebene hat er die Möglichkeit noch gar nicht gehabt, das unter Beweis zu stellen. Und das hat Sané gemacht. Also da ist Sané noch 2-3 Stufen weiter. Das und er ist imstande, Spiele zu entscheiden.
Irgendwann von der aktuellen Form. Also ich glaube, er hat gerade diese aktuelle Form, die Lockerheit, die Leichtigkeit, die Sané aus Gründen einfach nicht hat. Aber ich sag's ja nochmal, die Fähigkeiten, die weiß auch ich, dass er sie hat, wenn er sie zeigt. Aber man sieht ja auch, er macht sich, jetzt sind wir wieder beim Thema Druck, er ist eingewechselt worden beim ersten Spiel und er wollte unbedingt zeigen, so Freunde, deswegen bin ich dabei. Und er ist einfach oft im Dribbling gescheitert und sowas. Das sah dann unglücklich aus. Das kann im nächsten Spiel wieder anders sein. Aber jetzt mit dem Blick, Stand jetzt, wie man so schön sagt, bleibe ich dabei, was ich gesagt habe. Unabhängig davon, ob Bayer jetzt die Position spielt oder nicht, könnte auch noch 14 andere sagen. Das ist meine Meinung. Ja.
Das spricht ja für deine Charakterstärke, dass deine Meinung nicht einfach umgeworfen wird, nur weil Widerspruch
kommt. Das war jetzt ein Test von dir
auch. Ich bleib beim Widerspruch. Ja.
Und man kann seine Meinung ja auch ändern, wenn man lernt. Julian Nagelsmann hat relativ früh gesagt, das ist meine Startelf. Ich lege mich auf diese 11 Spiele fest. Ob das jetzt eine Stärke ist oder ob Deutschland vielleicht zu ausrechenbar ist, diskutieren wir gleich, sprechen auch über den Gegner Ungarn, schauen aber vorher auf diese Partie, die heute Abend stattfindet, Serbien gegen England, machen eine kurze Unterbrechung mit Infos von unserem Sportwettpartner. Und damit sprechen wir über das anstehende Spiel der deutschen Mannschaft kommende Woche gegen Ungarn. Julian Nagelsmann hat sich relativ schnell auf diese Startelf festgelegt. Ist das für dich eher so ein Zeichen von Stärke? Ich demonstriere die 11 Spielen und alles ist gut. So wie es Real Madrid beim Champions-League-Finale gemacht hat, Stunden vorher gesagt, das ist unsere Startelf, ihr müsst uns erst mal schlagen können. Oder ist es für dich ein Zeichen von Ausrechenbarkeit?
Aus meiner Sicht ganz deutlich ein Zeichen von Stärke.
Warum?
Weil er glaubt an die Mannschaft, er glaubt an die Spieler, das vermittelt er den Spielern damit auch, dass er sich auf sie verlässt und das brauchen diese Spieler auch. Deswegen halte ich die Entscheidung für absolut richtig.
Peter, gibt es irgendeinen Anlass nach einem 5-1 gegen Schottland irgendwas zu ändern gegen Ungarn jetzt? Oder muss man sagen, es ist ein anderer Gegner, da brauche ich andere Stärken, es sind andere Qualitäten gefordert?
Das könnte durchaus gegeben sein. Allerdings ist es jetzt nicht gegeben, denn wenn man die Ungarn gesehen hat, das habe ich gemacht, im Spiel gegen die Schweiz, dann gibt es keine Veranlassung, da großartig was zu ändern von Seiten der deutschen Nationalmannschaft. Es sollte ausreichend sein, obwohl die Ungarn anders spielen werden als gegen die Schweiz. Aber die Fähigkeiten unserer Mannschaft, die sie gezeigt hat, in der Offensivbewegung vor allen Dingen gegen die Schotten, wird ausreichend sein und von daher keine Veranlassung, irgendwas zu ändern.
Julian Nagelsmann hat direkt nach dem Spiel natürlich auch über den anstehenden Gegner gesprochen und hat folgendes Bild abgegeben bzw. gezeichnet.
Das ist ein sehr eingespielter Haufen, die es gut machen, die sehr kompakt das machen, sehr geschlossenes machen. Und einige Spieler aus der Bundesliga dabei, die in ihren jeweiligen Clubs gute Rollen spielen. Ja, am Ende ist für uns wichtig, einen ersten Schritt gemacht zu haben als Fundament, auf dem wir aufbauen können. Das versuchen wir Mittwoch. Bin auch da guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen können in Stuttgart.
Und Toni Kroos schobt noch hinterher, dass die Ungarn definitiv mindestens eine Klasse besser seien als die Schotten. Bräuchte man jetzt jemanden, der das Spiel gesehen hat, Schweiz und Ungarn. Christian Strasburger hat sogar kommentiert, über 90 Minuten. Wer ist denn jetzt der stärkere Gegner in der Gruppe, die Schweizer oder die Ungarn? Nach diesem 3-1 für die Schweiz.
Also die Schweiz hat mich schon sehr beeindruckt, die ersten 60 Minuten. War total enttäuscht von Ungarn. Das ist meiner Meinung nach der stärkste Kader seit langer Zeit.
individuell super bestückt. Haben noch Andras Schäfer reingebracht von Union Berlin. Nochmal so ein Mittelfeldmotor, aber es hat überhaupt nichts funktioniert. Ich habe das gestern mit Ciriakos Forza zusammen gemacht, der gesagt hat, es ist einfach deutlich zu erkennen, dass Ungarn in den ersten 60, 65 Minuten überhaupt nicht damit klargekommen ist, hier Favorit auf einmal zu sein. Die Schweizer haben sich zurückgehalten und haben einfach auch mit tollen taktischen Kniffen Ebischer wurde reingebracht, ist normalerweise ein zentraler Mittelfeldspieler, hat über die Außen gespielt, es hat fantastisch funktioniert. Ungarn kommt über die Tiefe, über die beiden sogenannten Schienenspieler, die kamen gar nicht ins Spiel. Fällt mir der Name gerade nicht ein, auf der rechten Seite hatte irgendwie erste halbe Stunde 4 Ballkontakte. Das hat total gut funktioniert und ich bin mir sicher, dass mit der Startaufstellung übrigens Deutschland genau die gleiche wie gegen Schottland, weil wir brauchen bewegliche Spieler, wir brauchen Tempo. Es wird auf Kroos ankommen. Gestern Xhaka, der Schweizer Kroos sozusagen mit seinen tollen Bällen hinter die Kette, das wird Kroos dann machen. Da sehe ich wirklich überhaupt gar keine Probleme. Ja.
Und Ciriakos Forza wird kommende Woche am Sonntag bei uns
Gast sein. Hat er erzählt, er freut sich.
Gast sein. Ja, muss er sich auch freuen. Würde ich mich an seiner Stelle auch freuen, bei uns Gast sein zu dürfen. Stefan, du hast das Spiel auch gesehen, Ungarn gegen die Schweiz. Ja. Lass uns bei Ungarn bleiben. Wie muss die deutsche Mannschaft diese Ungarn anpacken? Nachdem Nagelsmann schon gesagt hat, die sind unheimlich variabel, schwer zu packen. Szoboszlai spielt vorne, hinten, in der Mitte, überall. Sind sie so stark, wie sie gemacht wurden?
Also ich gehe erstmal davon aus, dass das dieselbe Aufstellung ist, mit der wir ins Spiel gehen. Einziges Fragezeichen vielleicht bei Gündogan mit diesem bösen Tritt. Das tut am zweiten, dritten Tag mal oder oft mehr weh. Mhm. Da vielleicht aus Vorsichtsmaßnahme zu sagen, das Risiko gehe ich nicht ein, das ist das einzige Fragezeichen. Ansonsten, wie habe ich Ungarn gesehen? Sie hatten 15, 20 gute, wirklich gute Minuten in der zweiten Halbzeit, wo sie wirklich durch die Einwechslung auch, Szoboszlai war wieder im Spiel, der sich übrigens wirklich überall rumtreibt. Das ist der Unterschiedsspieler, das muss man schon sagen. Aber da hatten sie eine sehr, sehr gute Phase. Ungarn lebt aber auch von dieser Aggressivität, was ich eigentlich auch erwartet hätte von den Schotten. Das haben sie in der ersten Halbzeit überhaupt nicht an den Tag gelegt. Jetzt ist die Situation anders für Ungarn, weil sie müssen. Ja? Sie haben 0 Punkte auf dem Tableau. Heißt gegen die Deutschen, wir müssen 1 Punkt oder wenn nicht sogar 3 holen. Deswegen werden sie taktisch mit Sicherheit mehr ins Risiko gehen von Anfang an. Aber ich mache mir keine Sorgen. Ungarn kam ungeschlagen zur EM, jetzt haben sie eine Klatsche gekriegt. Entweder sie lernen relativ schnell daraus oder sie kriegen gegen uns nochmal eine Klatsche.
Man hat es gestern nicht gesehen, aber Ungarn ist extrem stark bei Standardsituationen, Ecken und Freistößen. Nee. Das ist, glaube ich, auch das, wo sie gegen Deutschland dann den Fokus drauf legen. Da müssen wir aufpassen. Da haben wir auch gemerkt gegen Schottland, hier und da mal ein bisschen ungeschickt. Tat, ja dann auch gelb gesehen und so. Und das Eigentor von Rüdiger ist ja auch nach einer Standardsituation. Also da müssen wir aufpassen. Ansonsten, wenn wir wirklich von Minute 1 an so spielen und agieren vor allen Dingen, wie gegen die Schotten, dann sehe ich wirklich kein Problem.
Aber ich glaube, dass das Spiel wirklich wehtun wird. Also und die Ungarn tun weh im Spiel. Ja,
ich würde nochmal auch sagen, was ist ein Turnier? Du gewinnst das Turnier nicht im ersten, zweiten Spiel, aber du kannst es verlieren. Das heißt, Ungarn ist ungeschlagen in die EM gekommen, die Erwartungshaltung war groß. Sie spürten plötzlich diesen vermeintlichen Druck, Favoritenrolle, können damit nicht umgehen. Wir wussten gar nicht so recht gegen Schottland, okay, wie stehen wir, die Spieler ganz gut, okay. Jetzt sind wir plötzlich die Übermannschaft und Ungarn schwach. Also ich würde mich hüten davor zu sagen, dass wir haushoher Favorit sind. Ich glaube, die Ungarn müssen auf alles spielen. Es geht ein bisschen auf die Knochen. Ja. Und das ist ein ganz anderes Spiel wie jetzt gegen Schottland.
Ganz anderes Thema, gleich bei uns im Doppelpass. Denn bei Borussia Dortmund hat Edin Terzic Bye-bye gesagt. Die Frage ist, wie sehr war diese Entscheidung seine Entscheidung und wie sehr war diese Entscheidung eine vom Verein? Und was sich da abgespielt hat. Wir schalten gleich live nach Dortmund nach einer kurzen Pause in unserem Fenster.com/WM-Doppelpass. Bis gleich. Und wir sprechen zuallererst über Borussia Dortmund. Kurz zusammengefasst, Terzic weg, Şahin da. Wer hat die Entscheidung überhaupt wie getroffen? Wir klären auf.
Offiziell war es zwar sein Rücktritt, doch diesen Rücktritt hielt beim BVB nicht nur Terzic für eine gute Idee. Denn die Saison war trotz Champions-League-Finale selbst für die Befürworter des Trainers einfach zu schwach.
Ich möchte euch heute mitteilen, dass ich den BVB verlassen werde.
Dortmund löst sein Trainerproblem elegant und einvernehmlich. Deutlich weniger einvernehmlich das Verhältnis zwischen Terzic und Teilen der Mannschaft. Vor allem die Allstars Reus und Hummels attackieren den Trainer und seine Spielweise regelmäßig. Der Vorwurf: Der BVB spielt unter Terzic nicht mehr wie der BVB. Statt Offensivspektakel viel zu oft Mauerfußball, wie hier gegen den VfB Stuttgart. Hummels verbreitet diese Fundamentalkritik wenige Tage vor dem Champions-League-Finale in der Sportbild. Inhaltlich nachvollziehbar, aber vom Timing her ein absolutes Unding. Und man versteht jetzt, warum Nagelsmann Hummels zu Hause gelassen hat. Der BVB verzichtet künftig auf Hummels und Terzic. Dessen Bilanz am Ende einfach zu mager. Der Pokalsieg 2021 ein toller Erfolg, aber dann die verspielte Meisterschaft 2023 und jetzt der Absturz auf Platz 5. Zeit für einen Wechsel.
Jetzt, wo sich der Verein neu ausrichtet, sowohl in der Führung als auch der Neustart jetzt in der Mannschaft, dass ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass auch ein neuer Mann an der Seitenlinie das Ganze begleitet und führt.
Der neue Mann heißt Nuri Sahin. Sein Vorteil gegenüber Terzic: Er war nicht nur BVB-Fan, sondern auch BVB-Spieler und Leistungsträger. Der BVB erhofft sich mit Sahin einen Alonso-Effekt. Und um Edin Terzic muss sich bestimmt niemand Sorgen machen. Durch das Champions-League-Finale hat sein Name jetzt international einen sehr guten Klang. Wir glauben daher, Terzics Rücktritt ist für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation.
Kann man genau so sehen. Interessant wäre natürlich zu wissen, ob es eher eine Terzic-Entscheidung war oder eher eine gemeinsame oder eher eine vom Verein. Dazu schalten wir jetzt live zu aus Dortmund unseren Dortmund-Reporter und Nationalmannschaftsreporter Manni Sittelbauer direkt mit der Frage. Manni, wer gab da welchen Impuls?
Ja, hallo in die Runde nach München. Der entscheidende Impuls kam ganz klar von Edin Terzic. Also natürlich gab es nach diesem Champions-League-Finale intensive Gespräche. Da hat man sich natürlich ausgetauscht, nochmal die Saison ausgiebig analysiert. Und ja, durch diese Gespräche hat Edin Terzic oder in diesen Gesprächen hat Edin Terzic dann eben auch feststellen müssen, ja, dass es mit der Rückendeckung nicht ganz reicht. Von Seiten des Vereins und natürlich auch von der Mannschaft. Da gab es ja auch schon vor Weihnachten kritische Stimmen. Und ja, Edin Terzic ist smart genug zu wissen, dass es ohne Rückendeckung im Profifußball gerade bei so einem Verein wie Borussia Dortmund sehr, sehr schwierig wird. Und deshalb hat er diesen entscheidenden Impuls gesetzt.
Jetzt muss er sich den Kopfhörer direkt wieder reinmachen, dass er uns versteht. Genau, sehr schlau. Die Frage ist, wie hat Edin Terzic es wahrgenommen, dass im Winter eben mit Sahin und Bender zwei ehemalige Dortmunder Spieler, Identifikationsfiguren, ihm zur Seite gestellt wurden, die man ja von extern auch als doppelten Boden wahrnehmen konnte, als Absicherung?
Ja, also Edin Terzic hat immer wieder betont, dass ihm das ganz, ganz wichtig war, genau diese zwei Co-Trainer an die Seite gestellt bekommen zu haben. Die haben auch wahnsinnig viel Verantwortung übernommen. Das konnte man schon in den ersten Trainingseinheiten sehen, als Nuri Sahin auch ja, ein Stück weit dann schon auch das Sagen schon fast hatte. Ich erinnere mich beispielsweise an das Trainingslager in Marbella, wo Sahin ganz klar den Ton vorgegeben hat. Und natürlich war er so von Anfang an so ein kleiner Schattenmann von Edin Terzic. Und ja, natürlich hat ihm das so ein Stück weit auch die Arbeit erleichtert. Aber es war von Anfang an immer klar, dass Nuri Sahin sehr, sehr ehrgeizig wird, dass er oder ist und dass er irgendwann einen Cheftrainerposten bei einem großen Verein anstrebt bei Borussia Dortmund. Und natürlich ja, gab es da schon für Edin Terzic so ein bisschen Druck immer auch natürlich. Aber unterm Strich, wie gesagt, Edin Terzic hat die Entscheidung gefällt und Nuri Sahin ist jetzt eben der neue Mann beim BVB.
Ich schiebe den Ball gleich rüber zu Stefan Effenberg. Wie sah diese Entscheidung, so wie sie getroffen wurde, wann sie getroffen wurde und wie sie kommuniziert wurde, für dich aus?
Ja, wir haben ja gerade die Antwort bekommen, dass es von Edin Terzic kam. Das hat er sich mit Sicherheit auch reiflich überlegt. Ich glaube, Borussia Dortmund ist ihm auf ewig eigentlich zu Dank verpflichtet, weil er hat sie übernommen in einer brutal schwierigen sportlichen Situation, hat sie noch in die Champions League Quali geführt oder in die Champions League geführt, hat den Pokalsieg erreicht und jetzt ins Champions League Finale geführt. Ich denke, wenn man sich so trennt, wie sie es gemacht haben, finde ich das immer sehr, sehr positiv als nachzutreten. Und dass sich dann noch zwei Seiten irgendwie permanent ja, gegenseitig beschimpfen oder wie auch immer. Ich finde so einen Abgang eher positiv. Und ich finde auch die Entscheidung mit Şahin, er ist jung, er ist 35, aber er ist hungrig und gierig. Ich finde das mega spannend und vielleicht gibt es ja diesen Alonso-Effekt. Aber nochmal, all das, was Terzic gemacht hat, finde ich für den BVB, kann man absolut positiv sehen.
Ist aber auch ein unerfahrener Trainer, Nuri Şahin. Aber wie würdest du es sehen als Trainer, der im Winter nochmal bleiben darf? Er stand ja in der Kritik, Edin Terzic, und dann hat er zwei zur Seite gestellt bekommen. Hättest du das als Schwächung empfunden oder gesagt, nee, ich nehme mir die Qualität der beiden gerne mit?
Das kann man so und so sehen.
Ich
persönlich hätte das mit Sicherheit als mehr als Schwächung angesehen. Aber Terzic hat ja gesagt, warum soll man ihm nicht glauben, dass es seine Entscheidung mit war, Bender und Şahin zu holen. Ich finde die Art und Weise, wie man diesen Rücktritt oder dieses sich trennen nach außen verkauft, sehr, sehr positiv. Positiv auch für die Innung des Fußballlehrers oder des Trainers in der Bundesliga, auch von Seiten des Vereines. Die Glaubhaftigkeit, die wage ich aber ein klein wenig so in Frage zu stellen. Deshalb, weil Terzic spricht ganz klar davon, er möchte den Weg freigeben, er hat das Verständnis für einen neuen Mann. Şahin ist kein neuer Mann. Şahin war sein eigener Mitarbeiter seit über einem halben Jahr. Und die Frage, die ich mir stelle, A, kein neuer Mann, wie ich gerade auch so empfinde, aber sowohl Bender als auch Şahin, so wie ich weiß, sondern wie ich annehme, haben nicht mal eine Fußballlehrerlizenz, dürften also vorübergehend, ja, aber normal, in der Hauptverantwortlichkeit, kein Cheftrainer bei einem Bundesligisten, bei Borussia Dortmund werden.
Wir können Manni direkt mal mit reinnehmen mit der Frage, wie ist denn die Information rund um die Trainerlizenz, UEFA Pro-Lizenz, die Şahin noch nicht hat, die Bender nicht hat. Wann beginnt er, wann begann er, wie ist die Idee da von Dortmund?
Ja, in den Regularien der DFL ist festgelegt, dass ein Bundesliga-Trainer diese UEFA-Pro-Lizenz benötigt, um Cheftrainer eines Bundesligisten zu sein. Und ja, ihr habt recht, die hat weder Sven Manni Bender noch Nuri Şahin. Allerdings noch, weil Nuri Şahin hat tatsächlich schon vor ein paar Monaten damit angefangen, diese Lehrgänge zu absolvieren. Und die DFL sagt auch, wenn jemand bereits an Lehrgängen teilnimmt, dann ist er auch berechtigt, einen Bundesliga-Verein zu führen. Also das ist so ein Stück weit jetzt für ihn auch Doppelbelastung in den nächsten Wochen und Monaten, denn die Ausbildung geht eigentlich 12 bis 15 Monate. Man kann das aber mit ordentlich Erfahrung, die Nuri Şahin ja auch aus seiner Zeit in der Türkei schon hat, etwas verkürzen. Aber ganz klar ist, wahrscheinlich so einmal die Woche muss er sich neben der Arbeit auf dem Trainingsplatz noch an den Schreibtisch setzen und büffeln und auch ab und zu vor Ort sein. Das ist übrigens in Wales, wo er diese Lehrgänge absolviert. Also für Nuri Şahin Doppelbelastung, wird sportlich, nicht nur auf Fußballfeld.
Stefan, wie sieht es jetzt für dich aus, wenn man weiß, dass ein Trainer einen Co-Trainer bekommt, den man parallel noch zum Trainerlehrgang schickt, dass der dann bereit ist für alle Fälle?
Immer schwierig, auch für die Mannschaft, wenn du den Cheftrainer nicht permanent jeden Tag dabei hast, ist doch klar. Allein und schon in den Gesprächen, in der Führung, alles, was du aufbaust. Wir haben ja noch einen Beitrag von Nuri Şahin, was er alles machen möchte, denn es ist unglaublich schwierig. Wenn jetzt noch beide nicht da sind, dann muss man sich die Frage stellen, wer ist denn der Dritte? Weil du brauchst ja einen mit dieser Lizenz, der das denn weiterführt, die Mannschaft trainiert, wenn die beiden nicht vor Ort sind, sondern ihre Ausbildung machen. Das ist schon speziell, aber das wussten sie ja vorher. Also irgendeine Lösung müssen sie ja haben, aber vielleicht weißt du das.
Manni, die Frage ging an dich.
Mach den Kopfhörer wieder rein, dann hörst du mich.
Ja, also es ist tatsächlich so, genau. Ich höre mich hier nur immer doppelt. Deshalb lege ich gleich wieder kurz aus. Nein, es ist so, wie gesagt, ein Tag die Woche muss er sich wahrscheinlich, da rechnet man beim BVB eben damit, sich noch an den Schreibtisch setzen. Und es gibt natürlich auch diese trainingsfreien Tage unter der Woche, wo das dann natürlich im besten Fall stattfindet. Also es soll an seiner Trainingsarbeit nichts ändern oder die auch nicht in irgendeiner Form negativ beeinflussen. Nuri Şahin ist wahnsinnig ambitioniert, motiviert, ehrgeizig, hungrig, also würde diese Doppelbelastung packen und es ist ja tatsächlich auch nur in Anführungszeichen bis Ende der Hinrunde vermutlich, also das Ende ist absehbar und ich glaube, dass es die Arbeit von Nuri Şahin tatsächlich nicht wahnsinnig beeinflussen wird.
Ja, das bedeutet also, Şahin ist die Zukunft, Terzic ist die Vergangenheit und abgehakt und wie es im Beitrag anklang, müssen wir uns um Terzic wahrscheinlich keine Sorgen machen, nachdem er 70 Minuten Real Madrid im Champions-League-Finale beherrscht hat und auch die Umarmung mit Mourinho hat ihm irgendwie eine Plattform gegeben. Deswegen schieben wir Terzic nur in Gedanken beiseite und kommen weiterhin zu Nuri Şahin mit Katar.
Und wollen uns da auch nochmal das schwarz-gelbe Märchen anschauen, das er gerade schreibt. Das ist wirklich schon ganz spannend, vor allem, wenn man sich diese Bilder nochmal anguckt. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer, das hier ist 23 Jahre her. Da hinten haben wir ihn, Nuri Sahin als Ballboy. Und jetzt gucken Sie mal, wer da jetzt gleich ins Bild gelaufen kommt. Haben wir noch ein paar Sekunden? Ah, genau, der aktuelle Geschäftsführer, der neue des BVB. Das war übrigens die Mannschaft, in der dann auch Kehl, Bobic, Lehmann und Co. gespielt haben. Ja, eine andere Zeit und jetzt sitzt er selbst auf dem Cheftrainerposten. Dann haben wir noch weitere Posts rausgesucht. Da gibt es schon den Vergleich zu Mikel Arteta, dem Cheftrainer des FC Arsenal, der ja dort selbst auch Spieler war. Also hier wird jetzt geschrieben, der türkische Mikel Arteta wird also schon, bevor er überhaupt das erste Spiel als Cheftrainer absolviert hat, geadelt. Und ansonsten auch alles recht positiv, was man so findet. Zeit für eine neue Ära, schreibt La Fonate. Wichtig hierbei Vertrauen und Zeit und nicht direkt alles hinterfragen. Und auch hier wird dann nochmal drauf eingegangen, das war mal eine völlig entspannte Trainersuche und eine schöne Lösung. Viel Erfolg, lieber Nuri. So, und eben gerade hat Stefan schon angerissen, er hat viel vor. Wir wollen nämlich mal hören, was er selbst, Nuri Sahin, auf seiner Antrittspressekonferenz am Freitag gesagt hat, wie er es angehen will bei Schwarz-Gelb.
Wir wollen aktiv sein, wir wollen den Ball haben, wir wollen entscheiden, in welche Richtung das Spiel läuft und das werden wir jeden Tag hier in Brakel vorleben. Das ist die Grundlage für alles, was dann am Wochenende passiert. Hier muss der Geist geschaffen werden, hier muss gearbeitet werden, hier muss gelitten werden, hier muss gelacht werden, geweint werden, hier muss auch gearbeitet werden und alles werden wir in die Waagschale werfen. Wir brauchen alle Facetten des Spiels, das moderne Spiel bringt das einfach mit sich, dass du alles abdecken musst. Es bringt Ballbesitz natürlich top, aber das hilft dir nicht nur. Wir werden auch verteidigen müssen. Am Ende wollen wir es schaffen, dass wir immer ein Tor mehr schießen als der Gegner.
So, lieber Nuri Sahin, wir nehmen diesen Spruch gerne mit. 3 € ins Phrasenschwein. Immer ein Tor mehr schießen als der Gegner. Das ist aber nur geliehen. Kann Nuri Sahin gerne bei einem Besuch hier im Doppelpass dann nächstes Mal selber ausgleichen. Boris, ich hatte gerade den Eindruck bei Sahins Aussage, wir wollen brennen, wir wollen leiden, wir wollen weinen, wir wollen lachen. Das hätte auch Edin Terzic sagen können, oder täusche ich mich da?
Ich habe nun erstmal keine Ahnung von Fußball und höre euch gerne zu, aber mir kommt das sehr spanisch vor. Also da ist ein Cheftrainer, der heißt Terzic, der bekommt in der Winterpause 2 Wachhunde mit Bender und mit Sahin. So ein bisschen wie jetzt Nagelsmann bekommt Schweinsteiger und Lahm. Nach dem Motto, nach der WM übernimmt einer von den beiden.
Es war so wie Kovac mit Flick damals.
Also, so, jetzt von außen beobachtet. Dann läuft das wunderbar eigentlich in der Champions League. In der Bundesliga, glaube ich, Platz 5. Ist für Dortmund zu wenig, meine ich. Und dann, ein Tag vor dem Eröffnungsspiel, wo eigentlich der Fokus in den deutschen Medien auf München liegt und Nationalmannschaft, dann werden 2 Bomben losgelassen. Einmal Terzic tritt zurück oder war das schon länger klar? Weil der neue Cheftrainer war 2 Tage später im Amt und Hummels ist kein Borussia. Also für mich kommt das clever gemanagt. Ja. Respekt. Können die beiden vielleicht ein bisschen was davon lernen. Aber es ist von mir aus, also von meiner Sicht, ist das lang im Voraus geplant. Ich finde das mutig. Wie viele große Clubs hat Terzic bis jetzt trainiert? War er schon mal in der Premier League?
Er war Co-Trainer in der Premier League
bei West Ham.
Genau, stimmt. Unter Slaven Bilic.
Okay, ich meine, Borussia Dortmund ist eine Top-Adresse in Europa. Einen neuen da reinzulassen, finde ich mutig. Ich wünsche ihm viel Glück. Ich war im Champions League-Finale auch natürlich Borussia-Fan, logisch. Aber ich finde das ein Spagat.
Das Problem für Terzic war einfach, das haben wir gehört auch im Beitrag, wenn du diese Rückendeckung als Trainer nicht mehr hast, dann kannst du auch nicht mehr in die neue Saison gehen, weil dann kannst du ja nur verlieren.
Ja.
Also es geht ja nicht.
Dann war es ja doch aber mehr nicht das Gefühl, eigenbestimmt zu gehen, sondern eher das Gefühl, besser, wenn ich jetzt gehe. Wie siehst du es?
Ja, das glaube ich schon. Er hat, glaube ich, auch das englische Modell jetzt lieben gelernt. Ja, er hat jetzt die Arbeit auf dem Platz Sahin und Bender überlassen. Und in England ist man ja eher Manager. Und ich glaube, dass wir ihn da auch wiedersehen in der Premier League. Aber Boris Becker hat gerade so ein Stück weit den Kern angekratzt. Wir reden jetzt natürlich schön über die Personalien, aber wenn man sich das mal in den letzten Jahren anschaut, Terzic ist gekommen, wird Pokalsieger. In dem Moment haben sie aber schon Marco Rose verpflichtet. Oh je, jetzt wird Terzic zum technischen Direktor, so ein Schattentrainer. Rose muss gehen nach einer Saison, obwohl man langfristig mit ihm arbeiten wollte. Dann kommt Terzic zurück. Dann ist auch wieder Halligalli, weil die Spieler sich da beschweren. Er ist wohl taktisch nicht so stark. Dann holt man Şahin, den man, wie man hört, auch schon versprochen hat, dass er dann irgendwann Trainer wird. Und jetzt müssten wir, glaube ich, irgendwann auch mal über Aki Watzke sprechen und über Sebastian Kehl und über die Frage, was will Borussia Dortmund eigentlich? Denn das machen die ganz geschickt. Die ganze Personalrochaden und sowas, und dann redet keiner über mich. Denn das Konzept vom BVB in den letzten Jahren, und sie schieben ja immer den schwarzen Peter zu den Bayern, die hätten so viel Geld. So wenig Geld haben die übrigens auch nicht. Das wird mir jetzt auch nicht klar. Und daraus hat übrigens Edin Terzic richtig viel gemacht. Fast Meister, das war natürlich tragisch. Champions League Finale, klar jetzt Platz 5, das ist trotzdem immer noch die Champions League. Also ich ziehe den Hut vor Terzic, aber ich habe auch große Fragezeichen, was die sportliche Kompetenz aktuell angeht beim BVB.
Wir schieben die Frage gleich direkt rüber nach Dortmund zu Manni Sedelbauer. Wie ist denn das Konstrukt jetzt angedacht? Wer hat da welchen Einfluss, welche Macht, wenn Watzke geht? Was übernimmt Ricken? Welche Verantwortung trägt Kehl? Und wie soll es denn in der neuen wie soll die Zielsetzung für die neue Saison für Şahin aussehen?
Ja, eigentlich ändert sich tatsächlich gar nicht so viel, außer dass der neue Cheftrainer jetzt eben Nuri Şahin heißt und nicht mehr Edin Terzic. Aki Watzke, auch wenn er im nächsten Jahr zurücktreten wird, er hat ja schon die sportliche Gesamtverantwortung an Lars Ricken abgegeben, wird immer eine schützende Hand über den Verein halten. Es ist auch nicht auszuschließen, dass er nach seiner Amtszeit als Geschäftsführer dann irgendwann auch mal Präsident des Vereins wird. Also der wird immer seine Finger im Spiel haben, immer die Zügel fest halten. Und ansonsten, wie gesagt, ist die Aufgabenteilung eigentlich genau dieselbe wie zuvor. Sebastian Kehl weiterhin Sportdirektor. Sven Mislintat wird dann nochmal ein extra Auge auf Spieler, auf Verstärkungen legen. Und ja, Nuri Şahin ist dann eben der Mann, der dann an der Seitenlinie stehen wird.
Und was muss er erreichen im kommenden Jahr? Dass er keinen Schattentrainer zur Seite gestellt bekommt?
Wir sind natürlich wahnsinnig hoch. Das ist ganz klar. Also es darf wahrscheinlich nicht weniger werden als in dieser Saison. Das ist ja mit Champions League Finale schon eine ganz schöne Hausnummer gewesen. Aber vor allem will, und das hat Nuri Şahin ja auch immer wieder angesprochen, vor allem den BVB wieder diesen Fußball spielen lassen, den oder der sie ja in den letzten Jahren, so jetzt kommt eine starke Böe hier in Dortmund-Brakel, stürmische Zeiten beim BVB sozusagen, also klar ist, dass er anknüpfen muss an die Leistungen von Edin Terzic in der vergangenen Saison, am besten noch einen draufpacken, aber vor allem wieder attraktiven Fußball zu spielen, mit dem sich die Stadt und auch die Fans besser identifizieren können.
Vielen Dank für deine Einschätzung aus Dortmund, Manni Sedelbauer. Vielen Dank bis hierhin. Wir machen natürlich noch weiter. Wir wollen auch noch auflösen, was es sich mit der Torhymne, was es damit auf sich hat, warum die nicht gespielt wird. Und wir haben ja gleich noch die Live-Pressekonferenz des DFB aus Herzogenaurach. Die startet um 13 Uhr. Deswegen müssen wir dringend unterbrechen hier im Fenster.com EM-Doppelpass. Bis gleich. Ganz kurz, Peter Neururer hat ein Thema, das ihm so auf den Lippen brennt, dass es noch loswerden muss während der Werbung. Nochmal über Borussia Dortmund gesprochen. Lass die Leute teilhaben.
Ja, leider ist es Borussia Dortmund, von daher hat das eine andere Wirkung. Ich persönlich denke da als Trainer, als ehemaliger Trainer wohlgemerkt, und mir wird da wirklich schlecht, wenn ich höre, was Nuri Şahin nicht inhaltlich sagt, sondern was er von sich gibt als Mitarbeiter eines Trainerstabes von Terzic. Also plötzlich muss jetzt alles anders gemacht werden, das und das muss gemacht werden. Er selber, so wie ich gehört habe, ist nicht seine Aussage, ist zuständig für die Erfolge im internationalen Wettbewerb und für die Misserfolge ist Terzic zuständig. Das passt mir gar nicht. Ich frage mich nur persönlich, und da meine ich wirklich so, wie es ist, welche Rolle hat Nuri Şahin denn als Mitarbeiter von Terzic gespielt, wenn er null Einfluss hatte auf das, was er möglicherweise jetzt erreichen will? Also das hört sich sehr, sehr populistisch an, und für mich hört sich an, als wenn das von irgendeiner Seite geplant war, dass die Sache also so hingedrängt wurde, wie es dargestellt wurde.
Emre Can hat also das 5. Tor geschossen. 5-mal hat die deutsche Mannschaft gejubelt, aber dein Lied ist nicht gelaufen. Dein 80er Superhit, der jetzt sowas wird wie die Fanhymne dieser Europameisterschaft.
Hier die neue Lockerheit beim DFB. Dort ein altes Lied, das plötzlich wieder der heißeste Scheiß ist. Dann
als die Menschen, das Publikum den Song gesungen hat, stand ich relativ nah am Wasser. Dieser eine Moment, das ist das, wofür man arbeitet.
Und die neue musikalische Stimmungsoffensive wird auch von Teilen der Mannschaft mitgetragen.
So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Auf geht's, Deutschland, schießt ein Tor. Schießt ein Tor, schießt ein Tor.
Kein kompletter Volltreffer. Wir schlagen daher vor, das Team sucht künftig wieder stumm die Nähe zu den Fans. Und die Singerei überlassen wir den Profis.
Schilling bei uns zu Gast. Du hast diese Hymne kreiert. Hast du auch schon gesagt, das ist dein Applaus. Du hast auch schon gesagt, es war ein ergreifender Moment, als die Fans das gesungen haben im Stadion. Wie war es jetzt?
Genauso ergreifend. Das ist immer noch für mich unwirklich. Und mir geht es vielleicht ein bisschen wie Emre Can. Ich wusste am Sonntagabend noch nicht, was passiert. Und am Montag habe ich irgendwie 23 Interviews in a row gegeben. Wirklich über Nacht, vollkommen überraschend. Mhm. Und ich beginne mich jetzt langsam daran zu gewöhnen, im besten Sinne. Sehe das aber mit sehr viel Dankbarkeit und sehr viel Demut. Das ist wirklich nicht normal.
Ich will ganz, ganz am Anfang anfangen. Es war Anfang der 80er, also so alt wie ich, das Lied. Wie kam es zu dieser Idee und was war dein Hinterkopfgedanke? Wofür schreibst du dieses Lied?
Ich habe damals das Album Fehler im System produziert, in a row durch. Eigentlich war der Break-Song für das Album gar nicht Major Tom, sondern Dann drückt der Schein, heißt der Song. Und dann haben zwei Songs noch gefehlt. Meine Record Company hat mich damals angerufen und gesagt, pass auf, zwei Songs fehlen noch. Das war dann Die Wüste lebt und Major Tom. Haben wir nachträglich noch geliefert. Hat damals als Hit noch keiner erkannt. Wir sollten eigentlich eine andere, Fehler im System sollte die Single werden. Und dann kam der Boss rein und sagte, das ist es, das wird gemacht. Und der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte.
Und jetzt ist es die Geschichte, die noch schöner wird, weil es nochmal auflebt und gefühlt dieser Fansong wird. Wie hast du das geschafft?
Das ist unfassbar. Also das ist wohl der Song mit seinem Inhalt, mit seiner Komposition. Er klingt ja auch immer noch aktuell, wenn ich das Soundgefüge der heutigen Produktion...
Evergreen.
Ja, gibt tausend Worte dafür und ich weiß es, es ist fast eine philosophische Frage, ne? Was ist da drin, was steckt da drin? Dieses völlig losgelöste Gefühl, dieses sich völlig frei fühlen von allem, das ist ein Grundbedürfnis der Menschen und das wird auch bleiben und das in diesen Song verpackt zu haben. Ich meine, ich habe früher mal gedacht, losgelöst, schon viel früher habe ich gedacht, losgelöst, was eine Phonetik, losgelöst, das musst du mal irgendwann verpacken. Mhm. Und so viele Fragmente zu dem Song gab es und irgendwann hat alles gematcht. Voilà, da ist er.
Und jetzt? Und warum wird er nicht im Stadion gespielt? Das kam vorher die Frage auf, wurde aber schon längst besprochen. Ich möchte trotzdem, dass du es nochmal klarstellst.
Ja, das ist, werde ich sehr oft gefragt. Mhm. Mit Recht werde ich das gefragt, aber es gibt hier Statuten. Bei der EM ist die UEFA zuständig für das, was im Stadion rund um das Turnier passiert. Wenn die Nationalmannschaft Standalone spielt, dann ist der DFB dafür zuständig. Und es ist die Torhymne der deutschen Nationalmannschaft. Und deswegen wird es zukünftig, also über die EM hinaus, bei der Nationalmannschaft gespielt. Aber bei der EM darf es nicht gespielt werden. Jetzt wäre mein Vorschlag der, es gibt vielleicht 100, 120 Lautsprecher im Stadion und es gibt 70.000 Fans im Stadion. Jetzt können die Fans entscheiden, entweder 70.000 Kehlen oder 150 Lautsprecher. Entscheidet ihr das bitte. Okay.
In jedem Fall ein Song, der beflügelt. Peter, ich kann mir auch vorstellen, dass du das so auf deiner Harley hörst, wenn du so über die hawaiianischen Inseln cruist oder
pass auf, was du sagst.
Auf Alaska. Wie gut passt diese Stimmung, die dieses Lied erzeugt, und deswegen möchte ich auf die Mannschaft zu sprechen kommen, zum neuen DFB. Da ist ja auch so ein neues Gefühl mit dabei.
Völlig losgelöst. Völlig losgelöst, deshalb, weil ich gebe keine Urteile ab über Zwischenstände. Wir haben eine gute Entwicklung im ersten Spiel gesehen. Stell mir die Frage bitte, wenn ich hoffentlich nochmal eingeladen werde nach der EM.
Danke, mache ich. Christian, was ist zwischen den Graugänsen in Katar und heute passiert?
Eine ganze Menge, muss man sagen. Wir haben den DFB oft und auch zu Recht kritisiert. Aber in den letzten Monaten macht der DFB viel richtig.
Richtig.
Das muss man auch mal sagen. Es sind auch andere Menschen am Werk. Also da hat man sich ein bisschen mal zusammengesetzt und gesagt, so, was ist denn wirklich wichtig? Es wurde immer über die Fans hinüber entschieden. Aber jetzt beim DFB weiß man auch, Moment mal, ohne die Fans sind wir nichts. Ohne die Fans ist Fußball nichts. Und wenn die Fans Major Tom hören wollen, dann hören sie den und fertig aus. Und ich finde, das ist gut.
Ich möchte dazu noch was sagen, weil ich es ja am eigenen Leibe jetzt erfahren habe. Also zuerst kamen die Fans, wollten den Song. Da gab es eine Petition und von Maxi Kirschi. Und der hat die Petition ins Leben gerufen. Dann haben über 70.000 Menschen digital abgestimmt innerhalb kürzester Zeit. Und jetzt kommt das Tolle dann der Geschichte. Dann kam der DFB auf uns zu, weil er die Fans gehört hat, weil er gemerkt hat, dass eine Strömung, der müssen wir Rechnung tragen. Und das haben sie getan und deswegen kann ich von meiner Seite nur sagen, der DFB macht im Moment einen wirklich guten Job.
Und du warst ja auch Teil dieser Nominierungskampagne dann. Stefan, Christian hat gerade gesagt, die handelnden Personen sind entscheidend. Du hast vorhin auch Rudi Völler da mit ins Boot genommen. Genau. Das war ja schon immer der Plan, auch in den vergangenen Jahren, als man so ein bisschen die Nähe verloren hat und Distanz geschaffen hat, diese Brücke wieder zu schlagen. Es gelang aber nicht. Was hat Rudi Völler denn so gut oder so richtig gemacht?
Ja, wieder in Gesprächen, auch intern zu sagen, wir müssen wieder an die Fans ran. Wir brauchen öffentliche Trainingseinheiten. Wir müssen in unserem eigenen Land bei der EM eben auch zusammenstehen. Und das heißt nicht nur der Nationalmannschaftskader, sondern auch mit den Fans zusammen. Und dann ist es völlig losgelöst. Ich werde nicht im Stadion sein.
Schade.
Aber was ich tue, wenn ich schaue immer zu Hause, schön auf der Couch, gechillt. Wenn wir ein Tor schießen, wovon ich ausgehe, dass wir es noch machen, werde ich auf jeden Fall deinen Song trällern. Und das werden die Nachbarn hören. So laut werde ich sein.
Ich denke an dich. Ich denke an dich.
Boris, es gehört zu einem Erfolg und einem Gefühl, das man erzeugt, dann auch immer eine gewisse Haltung, auch immer eine Portion Demut, immer so ein bisschen Objektivität. Wie beurteilst du das Ganze in den letzten Monaten, seit Julian Nagelsmann eben Trainer wurde beim DFB?
Nee, da ist eine Menge passiert und ich möchte auch mal, was du, Effi, gesagt hast, betonen, die Rolle von Rudi Völler. Das ist einfach ein unglaublicher Publikumsliebling. Er hat alles gewonnen, was man im Fußball gewinnen kann, dass er dann auch erstmal übernimmt, nachdem Flick Lose übernimmt, gewinnt dann gegen Frankreich. Und ich glaube, hat auch da einiges mit dem Nagelsmann telefonisch von wegen, also ich meine, du bist richtig, hat auch seinen Vertrag vorher verlängert. Um Zeichen zu setzen, ich bleibe hier beim Deutschen Fußballbund dabei. Und das ist einfach diese Erfahrung, die Ruhe hat. Er ist sympathisch, er redet oft aus dem Bauch. Also er ist authentisch, ihm glaubt man, was er sagt. Und ein ganz wichtiger Mann auch für die Zukunft des deutschen Fußballs.
Ja, deswegen immer noch deine Einschätzung, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft den Weg dann tatsächlich auch bis zum Finale, haben wir vorhin drüber gesprochen, aber auch über den Titel, über die Titelfähigkeit.
Viel zu früh. Jetzt erstmal Ungarn überleben, dann Schweiz gut spielen, dann eine gute Auslosung vielleicht im Knockout-System haben. Also im Fußball eine Fehlentscheidung, Effi, du weißt besser wie ich, Fehlentscheidung, Schiedsrichter, gibt einen Elfmeter gegen dich, bist du raus. Also wirklich auf dem Boden bleiben, weiter alles geben, die Menschen mitnehmen, diese Euphorie, die jetzt entstanden ist, mitgehen damit, weil mit einem vollen emotionalen Stadion hat der Gegner es einfach schwerer.
Am Boden bleiben, demütig sein.
Ganz wichtig ist einfach, dass sie die Sympathien gewinnen. Und das kannst du auch, also du musst ja nicht ins Finale kommen oder Vize-Europameister werden. Du kannst auch im Halbfinale ausscheiden, aber trotzdem große und viele Sympathien gewonnen haben. Und ich glaube, das ist mal der erste Auftrag für die Nationalmannschaft. Und wenn das in diesem Jahr nicht klappt, dann schauen wir in 2 Jahren weiter und dann werden wir den nächsten Schritt gehen. Und wir werden immer näher ranrücken, da bin ich mir sicher.
Auch als dann Europameister der Herzen. Ja. Zumindest der Glaube, der dann neu entfacht werden muss. Wir haben gerade auch über andere Mannschaften gesprochen, die dann noch im Topf sind. Zum Beispiel auch Österreich und Frankreich. Zu dieser Partie gibt es jetzt Zahlen von unserem Sportwettpartner. Serbien gegen England und Peter Neuro sagte mir gerade, ich versuche da ins Stadion zu kommen.
Ja,
wie machst du das?
Ich gebe versuchen alles. Viele. Ich habe also eine App runtergeladen, war wunderbar, habe Karten bekommen von der Sterling Service Group, noch besser. Bin in der Loge eingeladen zum heutigen Spiel, aber bin glücklicherweise heute hier bei euch.
ich habe Probleme. 17.30 Uhr Abflug, 18.30 Uhr Landung und dann bewegen sich 60.000 Richtung Gelsenkirchen-Schalke zur Arena. Und ich habe keine Möglichkeit, irgendwo parktechnisch unterzukommen. Also es wird eng, ganz eng, aber ich gehe davon aus. Wir werden schon eine Lösung finden.
Ein Ohr geht durchs Publikum. Ein
bisschen Mitleid kann ich vertragen, danke sehr.
Aber Peter, wer dich kennt, weiß, dass du in Sachen Parken recht kreativ sein kannst.
Durchaus, ja. Ich meine, Blaulicht habe ich auch abgegeben. Stölting, bitte mir mal dabei helfen.
Ich glaube, du findest einen Weg. Wir machen nochmal ein ganz kurzes Unterbrechungspäuschen und wollen dann mit Boris Becker über seinen Herzensverein FC Bayern München, Trainersuche dort und die Entscheidung für Vincent Kompany besprechen. Wir sind gleich zurück hier im Fenster.com EM Doppelpass. Bis gleich. Wie gerade schon versprochen, Boris, die Frage an dich. Wie sehr hat dich die Phase der Trainersuche beim FC Bayern aufgerieben und wie glücklich bist du mit der Lösung, Kompany?
Ich bin froh, dass die Euro losgegangen ist, dass er das Thema Bayern nicht mehr hat. Nein, es hat mich nervös gemacht, es hat mich unsicher gemacht, es hat mich nicht an den Club erinnert, wo ich lange Zeit Mitglied und auch im Beirat 10 Jahre war. Es war ungewöhnlich. Jetzt bin ich froh, dass wir Vincent oder Vinny, glaube ich, dürfen wir sagen, Vinny Kompany haben. Und jetzt bitte lass die Operative arbeiten. Es soll nur Eberl, es soll nur Freund, es soll Dresden, aber vor allem Kompany reden und sonst keiner. Und mal bis zur Winterpause den guten Mann machen lassen.
Ist ein unerfahrener Trainer eine gute Lösung für den FC Bayern München?
Ich glaube nicht, dass er unerfahren ist, wenn man mal mit Burnley aus der zweiten Division in die Premier League war, also 2 Jahre Top-Fußballer war in Holland, glaube ich, vorhin Eindhoven. Und wenn ein junger Trainer ein Lob von Pep Guardiola bekommt, also wenn das nichts gilt, dann habe ich keine Ahnung mehr vom Fußball.
Da gibt es aber viele, die Lob bekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben noch ein Thema bezüglich der EM. Denn Katharina, die jetzt unsere Runde bereichert, hat ein Fundstück zu einem anderen Spiel
von heute. Ja, das ist sehr sehenswert. Also wir haben ja jetzt nachher das Spiel zwischen Polen und der Niederlande. Und das findet im Hamburger Volksparkstadion statt. Und schauen Sie mal, was da in Hamburg schon los ist. Hamburg ist orange. Schauen Sie mal, da wird schon kräftig gefeiert. Ich finde, auf dem zweiten Video sieht man es fast noch besser. Müsste eine Drohnenaufnahme sein in diesem Fall. Wahnsinn. Wow. So, also Hamburg will Spaß haben da später. So, und dann habe ich mich sehr gefreut, dass viele an meinem Tisch vorbeigekommen sind, um zu spenden. Und die werden natürlich jetzt vorgelesen und gerne mit Applaus begleitet. Leon und Thomas Korn aus Josgrund haben gespendet. Kai gratuliert seiner Mama Renate übrigens zum 86. Geburtstag. Und dazu darf ich das hier nochmal hochhalten. Eine rote Karte, ich weiß auch nicht genau warum. So, dann haben wir die Viehhandlung Stefan Burke, die gespendet hat. Die Fahrschule Rosenbohm von den Gebrüdern Roscho aus Remscheid wurde was gespendet. Der Fanclub FCN, die Besessenen, Claudia Effenberg und Marco Jekel. Außerdem Rainer Rehwinkel für den TuS Westerende und die Fulda Freizeit- und Karnevalsgemeinschaft bzw. der Club. Vielen Dank. Da sind fast 500 Euro zusammengekommen. Und dann darf ich Sie gerne noch darauf verweisen, dass der Doppelpass on Tour geht mit Experten, auch im Herbst, falls Sie gerne mit vor Ort dabei sein wollen. Schauen Sie mal, wir haben zahlreiche Städte in Deutschland, können Sie sich mal durchklicken auf sport1.de, dann können Sie vor Ort auch mit dabei sein. Und wir hatten zu Beginn ja die Frage der Woche, Jochen, die sich natürlich um die deutsche Nationalmannschaft gedreht hat, was Sie unseren Deutschen zutrauen, ob die Mannschaft titelreif ist. Ja oder nein? Und dann schauen wir mal relativ eindeutig online. 31% sagen ja, der Titel ist jetzt drin, aber 69% sind noch ein bisschen skeptisch, sagen, Moment, die Euphorie kommt viel zu früh. Hören wir mal rein, was Sie am Dopaphon gesagt haben.
Ich finde, die Euphorie kommt noch viel zu früh, denn bei allem Respekt, Schottland ist schon der schwächste Gegner, den wir die nächste Zeit haben. Und spätestens ab Viertelfinale, wenn wahrscheinlich die Spanier kommen, wird es um einiges schwerer werden.
Meiner Meinung nach ist Deutschland reif für den Titel, weil wir eine ausgewogene Mannschaft haben. Gute, junge Spieler mit Ideen und alte oder reife Spieler, die wissen, wie sowas läuft.
Ich bin mir auch nicht sicher, dass die deutsche Mannschaft einen Durchmarsch macht bei den starken Teams, die da wahrscheinlich noch kommen. Aber was hindert uns eigentlich daran, jetzt zu feiern und jetzt richtig die Euphorie auszuleben? Das schadet doch nicht.
Also ich glaube, dass es verdienter Sieg war, auch in dieser Höhe. Aber die Schotten sind natürlich kein Gegner gewesen. Und es werden schwierigere Gegner kommen und wir haben noch nichts erreicht. Wir müssen da noch nachlegen, aber ich bin überzeugt, dass die Mannschaft das schafft.
Erstmal schöne Grüße. Euch hindert natürlich niemand am Feiern. Zum Abschied wollen wir Hajo von Adel und Band bitten, Major Tom noch mal ausklingen zu lassen mit uns als Feier des Tages, auch für Peter Schilling und seinen Gast. Wir bedanken uns für eure Einschätzungen, für eure Expertise, euren Besuch. Weisen darauf hin, dass kommende Woche Ciriaco Sforza zu Gast sein wird, dann bei Florian König im Fenster.com EM Doppelpass. Und wünschen euch allen eine erfolgreiche Europameisterschaft, ein schönes Turnier und einen schönen Sonntag. Und noch Grüße an Kais Mutter Renate. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.